Aber wir ja, starten einfach mal. Hallo und hier ist der Datenkanal. Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge. Wir haben heute wieder mal den vierten Donnerstag im Rhythmus. Das heißt, also alle vier Wochen sind wir hier beim OKJ live zu hören. Um 14 Uhr, beziehungsweise an dem darauffolgenden Sonnabend immer nochmal um 14 Uhr. Und am ersten Samstag im Monat immer in Weimar bei Radio Lotte. Jo, und das im Prinzip zu dem organisatorischen Ringsum.
Oder im Internet, oder hast du das schon gesagt?
Ja, nee, genau, unser Internet fehlt noch. Und in dem Sinne, ihr könnt uns jederzeit nachhören auf datenkanal.org. Das sind die alten Sendungen, also alle vergangenen Sendungen der letzten 5, 6 Jahre oder so.
Ja.
Verfügbar.
Nee, mehr.
2012 haben wir, glaube ich,
angefangen. Genau, sind jetzt schon über 8 Jahre.
Jo.
Oder, also wir kratzen so langsam auch an der 100. Sendung. Also, vermutlich werden wir das dieses Jahr nicht mehr schaffen, aber Anfang nächsten Jahres können wir dann quasi ein Jubiläum feiern und wenn wir so lange durchhalten, können wir dann diese 100. Sendung schaffen.
Oh, cool.
Jo. Genau, also wir sind jetzt, das ist gerade die Nummer 96, die wir aufnehmen. Dann hätten wir im September die 96, 97, im Oktober 98, im November, dann Dezember, also die Dezember-Sendung würde am 24.12. stattfinden.
Ach, schade.
Also entweder machen wir wirklich eine Weihnachtsausgabe und laden Weihnachtsmann ein, der uns 2 Stunden was erzählt zu irgendwelchen datenkanalischen
Sachen. Schalten ihn irgendwie live per Internet zu.
Ja, genau. Und sozusagen dann die Sendung Nummer 100 dürfte dann, je nachdem, wie viele Folgen wir dieses Jahr noch aufnehmen, dann Anfang nächsten Jahres dann stattfinden.
Oh, cool.
Vielleicht können wir dann ist ja quasi Corona offiziell vorbei.
Ich dachte erst Mitte nächsten Jahres.
Ich weiß es nicht. Dann kann man ja quasi so eine Corona-Abschlussfolge machen. Nee.
Quatsch. Da können wir dann gucken, was diese Corona-Tracker oder was da alles so gesprießen ist in der Zwischenzeit. Und wie die sich entwickelt haben.
Richtig. Ja, ich meine, also das ist auch in der Tat ein interessantes Thema, eventuell auch für uns, diese diversen Corona-Warn-Apps, die es da draußen gibt. Also darüber kann man auch sendungsfüllend berichten und schon alleine über die deutsche Corona-Warn-App könnte man sendungsfüllend berichten, glaube ich. Und ja, sozusagen auch die anderen, die in den diversen anderen Ländern dieser Welt geschrieben wurden oder auch gerade werden, dass gibt es schon ein paar interessante Blüten, die es da getrieben hat.
Ja, weil das natürlich ein sehr schnell hereinbrechendes Thema ist, was natürlich sich auch anderweitig gut mitnutzen lässt. Beziehungsweise auf die Schnelle eben auch noch so ein paar Risiken birgt, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Was mir da einfach schon mit untergekommen ist oder was ich auch selber ausprobiert habe, war diese Bluetooth-Geschichte, dass diese Technologie, auf der da angegriffen wird, oder die da genutzt wird, dass die auch angreifbar ist in einigen Versionen.
Was meinst du mit angreifbar?
Dass natürlich beim Programmieren auch von solchen Bluetooth-Kommunikationen Fehler passieren. Und ich habe es geschafft, dass bei einem meiner Handys, die ich zu Hause habe, die Bluetooth-Verbindung gekappt wurde. Also ich konnte mich einfach mit vom Laptop aus sagen, hier, das ist das Gerät, mach mal. Und dann machte das auf dem Gerät blob mit der Anzeige Bluetooth-Verbindung, also Bluetooth deaktiviert, soll ich neu starten. Und damit waren theoretisch erstmal alle Verbindungen zu Kopfhörern und anderen Geräten weg. Aber ich habe einfach nach einem Neustart ging das Spiel, lief die Verbindung wieder. Es war nicht so, dass ich irgendwie das Gerät hätte crashen können oder was. Also gelesen habe ich es von anderen Angriffen. Aber ich selber habe es nicht weiter geschafft oder auch nicht weiter verfolgt.
Okay. Ja, aber ich meine, das dürfte die deutsche Warn-App quasi gar nicht großartig stören. Also ich meine, du müsstest halt sozusagen, also wenn du diesen Angriff vollführst, quasi im richtigen Moment sozusagen den ausführen, also gerade in dem Moment, wo die diese Token da raussenden will.
Und ja, ich glaube, es ist auch interessant, einfach wie in einem Café oder sowas, so ein passendes Gerät sitzen zu haben, was der Reihe nach jeden Tag ja mal
also ein Bluetooth-Jammer quasi.
Ja, richtig. genau. Ich glaube, solche Geschichten, also das, was ich da ausprobiert habe, das ist weniger des echten Angriffs und des Beschädigen des Gegenübers, als vielmehr des Spaßhabens, wie bei allen da Bling-Blong, jeder da an seinen Kopfhörern zerrt, weil die gerade irgendwie keinen Ton mehr abgeben.
Es ist letztlich, es gibt ja diese TVB-Guns, also diese, so eine Multifunktionsfernbedienung, wo du quasi alle Fernseher in der Umgebung ausschalten kannst, weißt du? Und das ist halt auch quasi ähnliches Prinzip. Ja, also genau. Da gibt es so Lötanleitungen im Netz für diese TVB-Gun-Geschichte und dann kannst du halt dann mal irgendwie hier in irgendeinen Elektronikladen gehen und mal Klack machen und da gehen die Fernseher halt alle aus. Und ja, das ist halt ist auch so eine nette Spielerei letztlich.
Genau, also auf dem Niveau bewegen sich, glaube ich, auch die meisten dieser Angriffe, dass man da nur minimal irgendwas bewirken kann. Aber natürlich ist eben nicht ausgeschlossen, dass auch innerhalb dieses Bluetooth-Stacks richtige Fehler sind. Denn das, was es auch schon gab, dass im IP-Stack, also das, was eigentlich öffentlich im Internet erreichbar ist, genauso Fehler drin waren, so dass man Rechner von der Ferne aus runterfahren konnte. Also das ging dann richtig so weit. Ich glaube, also Windows war mal so ein Problem. Da konnte man über Remote so einen Angriff fahren, wodurch, glaube ich, auch rausgekommen ist.
Es gibt diesen berühmten Ping of Death.
Ja, an sowas dachte ich.
Wie man im Jargon sagt, zu einem BSOD führt. Zu einem Blue Screen of Death. Ach so. Also und da war die Idee, oder wie das funktioniert hat, war, dass man dem Windows-Rechner ein Ping-Paket geschickt hat. Und damals, also das ist aber schon wirklich einige Zeit her, hat Windows quasi alle Pakete verarbeitet und geguckt, was zu machen ist. Und wenn das Ping-Paket größer als 65.536 Byte war, also 64 Kilobyte, dann ist der der IP-Stack hat dann irgendwie die Hufe hochgerissen und halt ist das Windows quasi abgestürzt. Und also das ist schon also einige Jahre her und das interessanterweise bei diversen Routern ist das im Verlauf der Jahre immer mal wieder passiert. Also das ist sozusagen ein Fehler, der auch alle 10 Jahre mal auch poppt und wieder zu Spaß führen kann.
Ja, richtig. Also das ist dann natürlich die kritischere Geschichte, wenn Geräte, die über ein Netzwerk bis dahin über das Internet erreichbar sind und dann natürlich eben in solch rudimentärer Ebene wie eben dem Betriebssystem so verwundbar sind, dann ist es natürlich schwierig. Also ähnlich katastrophale Auswirkungen, die mir jetzt nur aus der jüngeren Vergangenheit einfallen, waren diese Telekom-Router, die auch irgendwie so einen Telnet-Port offen hatten, letztes oder vorletztes Jahr war das ganz und gar.
Das wird schon fast 2 Jahre sein.
2 Jahre, aha. Bei denen dann eben auch reihenweise die ganzen Router ausgeknipst werden konnten. Ja. Und das
ja, ist... Man muss sagen, aber hierzu, also rückblickend gesehen zum Glück, weil an sich ist immer das, was die Person halt versucht hat zu machen, war die Rechner zu übernehmen. Also das war sozusagen eine Schwachstelle, mit der hätte man sozusagen von der Ferne Zugriff kriegen können auf die Router. Und wenn ich mich richtig erinnere, war einfach auch sozusagen, war diese Telekom-Router einfach falsch programmiert und die haben sozusagen hier nur insoweit reagiert, dass sie abgestürzt sind und dann mehr ist nie passiert, glaube ich. Wenn das ist, was du vielleicht meinst. Also das war sozusagen, also die Auswirkungen waren zwar trotzdem ein bisschen unschön, aber noch besser, wie wenn jetzt irgendwie alle Telekom-Router irgendwie in der Hand einer Person gewesen wären.
Ja, richtig, wenn das im Prinzip so ein neues Botnetz gebaut hätte.
Genau.
Von dem aus dann irgendwelche Angriffe ausgehen konnten, also in dem Sinne eben verteilt von verschiedenen, auch eher kleineren Anschlüssen aus und gar nicht mal irgendwie so dieses große, die große Internetleitung oder sowas. Heutzutage ist ja auch eigentlich viel mehr, dass irgendetwas verteilt passiert, dass eben solche DDoS-Angriffe. Richtig. Aber so habe ich jetzt auch so ein bisschen...
Ganz zufälligerweise den Schlenker gekriegt.
Richtig. Den Angriff gefahren gegen die Sendung und habe mich da hier durchgehämmert zum IP-Stack. Denn das soll das heutige Thema auch unserer Sendung sein. Wir wollten uns mal, und das aber auch schon längere Zeit, mit dem Thema IPv6 beschäftigen. Es ist ja jetzt nicht so ein ganz neues Thema.
Naja, es kommt drauf an. Ich hatte in Vorbereitung der Sendung, habe ich in einem Internet gesessen und dachte, ich will mal gucken, was ich für IPv6-Adressen von meinem Provider, also von diesem Telekom-Dings-Netz da bekommen habe. Also war kein deutsches Telekom-Netz, aber von diesem, sagen wir, Internet-Netz. Und da war nichts mit IPv6. Da gab es eine IPv4-Adresse und bitteschön, das war's.
Ja, genau, das kenne ich auch, dass man selbst zu Hause habe ich erst seit 2 Jahren IPv6 bekommen. Und auch nur durch den glücklichen Umstand, dass ich bei mir den Router vom Kabel Deutschland rausgeschmissen habe. Als ich da plötzlich dann direkt rangegangen bin, hatte ich auch tatsächlich, oh Wunder, IPv6 gehabt. Und seitdem habe ich eben auch das von zu Hause aus nativ, also nicht irgendwie eben über einen Tunnel oder ähnliche Möglichkeiten, die da als Umwege existieren, sondern wirklich direkt von Vodafone, also von Kabel Deutschland gegeben, eine IPv6-Adresse. Und kann aber auch, weil ich das eben auch beobachtet habe, in verschiedenen anderen Netzen sagen, dass das nicht wirklich überall heutzutage Standard ist. Das ist dafür, dass das eigentlich schon ein recht altes Protokoll ist, was seit Mitte der 90er Jahre so die Umstellung darauf erfolgt, ist es leider noch nicht zu Hause oder bei den Endkunden wirklich angekommen. Geschweige denn, was ich nämlich auch selbst beobachte, dass es bei den Surfern, also das, ich habe im Firefox so eine kleine Erweiterung drin, IPvFu heißt die, also IP, ein kleines V und dann FOO, mit der man in der Adressleiste durch ein Symbol angezeigt bekommt, was für eine Verbindung man hat, also ob man eine V4-Verbindung hat über das alte IP, also über die alte IP-Adresse oder Protokollversion, oder eben, ob man V6 verwendet. Und da sehe ich auch bei ganz vielen und auch neu aufgesetzten Seiten, dass da einfach dass die Verbindung halt noch über ein V4 läuft. Und es ist teilweise bei den Technikern, noch nicht angekommen. Wenn man das manchmal so anspricht, dann schütteln die auch irgendwie den Kopf und fragen, was das ist. Und geschweige denn, dass das irgendeine Firma interessiert, die da ihren Webspace beauftragt.
Richtig. Also ich habe das auch bei meinem Provider gesehen. Ich habe da auch schon, vor mindestens 5 Jahren mal so eine Diskussion losgetreten, wie es aussieht. Wir sind jetzt im neuen Jahrtausend angekommen. Und ich hätte gerne, also wie es auch der Chat gerade schreibt, ein IPv6-Subnetz. Also sozusagen, da kommen wir vielleicht noch dazu, dass man jetzt hier gar keine Adresse bekommt, also in dem Sinne, wie man jetzt eine einzelne IPv4-Adresse bekommt. Und die haben mir dann geschrieben, sie arbeiten dran. Und das, also demnächst soll das eingeführt werden. Und ich vermute, wegen Corona musste die Einführung verschoben werden. Ich weiß es nicht. Also sie hatten mir vor, also ich weiß auch nicht mehr, 2017 oder 2018 gesagt, dass das quasi jetzt unmittelbar bevorsteht, die Einführung. Aha. Und so richtig gesehen habe ich bisher davon noch nichts. Also es kommt vielleicht noch, also man arbeitet dran. Aber immerhin sozusagen in der Diskussion damals habe ich dann von Carrier Create NAT gehört. Das war sozusagen etwas, was ich in der damaligen Diskussion gelernt habe, dass es andere, also sozusagen noch mehr private IP-Adressen quasi gibt. Dieses, ich weiß gar nicht, RFC 6598 oder sowas. Okay. Ist das, also da gibt es also sozusagen nochmal spezielle private IP-Adressen. Die meisten werden vielleicht diese 192, 168 irgendwas Adressen kennen oder 10 irgendwas, die man meistens verwendet. Und dann, wenn man sich ein bisschen mit dem Internet auskennt, da kennt man dann noch so ein paar mehr private IP-Adressen an. Ja, und nun, wie gesagt, dieses Carrier Create NAT ist irgendwie 100.64 und dann irgendwas hinten dran. Das ist dann sozusagen, sind für Carriers, also für ISPs quasi nochmal private IP-Adressen, die auch nochmal irgendwie speziell definiert sind.
Genau, und das ist eigentlich schon ein guter Einstieg in diese Frage nach diesen IPv6, denn was dieses NAT macht, was ja auch oft mit so als Begriff rumschwirrt, diese Network Address Translation, diese Übersetzung von Adressen, ist eben, dass man nach außen hin eine IPv4-Adresse bekommen hat, aber nur eine mit dieser einen Adresse nicht dahinter in dem Sinne mehrere Rechner betreiben kann oder mehrere Geräte betreiben kann. Und deswegen wird an dem Übergabepunkt, an dem Gateway, da diese Adressübersetzung, diese Address Translation durchgeführt, um die internen Adressen auf die äußere abzubilden und natürlich auch wieder zurück. So.
Genau. Das, also letztlich kann man sagen, der Router führt eine Tabelle.
Ja.
Und da steht halt drin, Jörgs Rechner hat die IP-Adresse 1.2.3.4 und Jens Rechner hat die 1.2.3.4.5 und so weiter und so weiter. Also natürlich steht da, also stehen dann eben diese privaten IP-Adressen drin, also sagen wir 10.1.2.3 und 10.1.2.4 und sowas. Und genau, und wenn dann sozusagen ein Paket von außen reinkommt, dann wird das quasi dann wieder an den richtigen Rechner. Also er guckt dann seine Tabelle nach, trägt die Adresse um, also sozusagen nimmt die öffentliche raus, trägt die private rein, mal vereinfacht gesagt, und schickt die dann an den richtigen Rechner weiter. Und umgekehrt genauso.
Genau, das ist das, wo diese Gateways im Internet eben etwas mehr Funktionalität bekommen haben. So ein bisschen hat man das ja auch in der letzten Sendung schon mit dem HTTP 3 und Quick angesprochen, dass diese Boxen unterwegs natürlich auch ein bisschen Intelligenz gewonnen haben oder sich eben Macht herangezogen haben und dementsprechend auch den Datenverkehr kontrollieren. Also das ist das bei diesem Quick-Protokoll das Problem gewesen, dass nicht alles über diese Boxen hinweggekommen ist, wenn die das nicht konnten oder wenn die damit nicht umgehen konnten. Und hier ist es eben genau diese Grenze, wo man das interne Netz verlässt und nach außen geht. Und geschuldet ist so ein bisschen diese Sache der Entwicklung, weil man natürlich, das Internet ist eher gewachsen aus so den Netzen zusammen, denn es ist ja auch eben das Internet, also der Zusammenschluss von unterschiedlichen Netzwerken. Und jedes Netzwerk hatte sein eigenes Vergabesystem für Adressen, Organisation der jeweiligen Teilnehmer. Und das waren eben dann sozusagen die lokalen IP-Adressen. Und dann gab es eben aber auch global gültige IP-Adressen, die man, mit denen man eben auch Rechner in anderen Netzwerken erreichen konnte, beziehungsweise grundsätzlich andere Netzwerke erreichen konnte.
Ich musste jetzt nur gerade dran denken, weil ich hatte jetzt vor kurzem erst wieder mal so eine Diskussion mit einem neu gelernten Netzwerker, beziehungsweise, und der hat im Rahmen seiner Ausbildung auch noch von Class A, B, C Netzen gehört und hatte die auch noch sozusagen angewandt. Also das war sozusagen was noch Inhalt seiner Ausbildung war. Und
gruselig.
Und das, also deswegen, weil du ja, von diesen Netzwerken gesprochen hast, und ich kann mich erinnern, dass, also damals wurden ja sozusagen wirklich so IP-Adressbereiche, also so ein ganzer, also 1 Punkt irgendwas hat meinetwegen DEC gekriegt und 2 Punkt irgendwas hat Apple gekriegt und so weiter, weil man hat ja genug, sind ja 4 Milliarden, das ist ja Wahnsinn, werden wir nie aufbrauchen. Aber irgendwie jetzt zieht sich das auch so durch die IT, weil ich denke nur dran, 640 Kilobyte sind genug RAM für alle.
Weißt das du? Fällt mir jetzt auch ein, ja.
Genau, oder es gibt auch so einen Spruch, wie der weltweite Bedarf an Computern wird, glaube ich, 5 oder sowas nie übersteigen, war mal so eine IBM-Aussage.
Genau.
Also diese Irrtümer setzen sich fort. Aber jetzt mit IPv6 haben wir ja so viele Adressen, die werden wir nie aufbrauchen.
Oh ja, ganz sicher. Also damals ist man halt auch so in der Anfangszeit noch verschwenderisch rangegangen und hat da eben komplett riesige Adressmengen vergeben, dass da... Also eben so Apple oder sowas, die müssten ein Netzwerk, eins dieser ganz großen Netzwerke auch bekommen haben.
Und also Apple auf jeden Fall und DEC hatte auch, also Digital Equipment Corporation hieß den, glaube ich. Das war so ein großer Computerhersteller damals. IBM. Die haben auch so eine Zahl quasi gekriegt, also so ein komplettes Netzwerk mit, 16 Millionen Adressen oder sowas. Ich mich jetzt nicht verrechne. Und ich glaube, das ist aber mittlerweile aufgesplittet worden und dann gibt es noch irgendwelche Amateurfunker. Also es gab ein Netz, das ist irgendwelchen Amateurfunkleuten zugesprochen worden, auch so eine komplette, also Netz von 16 Millionen Adressen. Und das ist vor einem Handvoll Jahren, also wenn ich mich richtig erinnere, das ist nur aus meiner Erinnerung, so ein paar vor ein paar Jahren dann quasi, also es ist halt quasi nie benutzt worden und quasi in die Öffentlichkeit übertragen worden und da sind nochmal ein paar Scheiben Netze abgeschnitten worden und an die Leute verteilt worden. Und mittlerweile ist das jetzt mehr oder weniger vorbei. Also ich, man weiß ja vielleicht, dass ich sozusagen neben Radio machen auch noch Torservers mitmache. Und wir haben sozusagen als Verein auch so ein bisschen ein paar Netze, die wir mal uns besorgt haben. Und innerhalb der Netze dann, also die verwalten wir halt selber. Und da muss ich sagen, wir bekommen quasi regelmäßig Anfragen, das Netz einfach zu kaufen. Also da kommen regelmäßig E-Mails, wo man uns anbietet, irgendwie für mehr oder weniger viel Geld das Netz uns abzukaufen. Mhm. Und ich denke, das wird auch allen anderen so gehen, die irgendwie in Besitz von Netzen sind.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Denn es ist eben knapp geworden, diese Netzwerkssegmente. Es ist in einer gewissen Zeit eben auch echt mit beiden Händen zum Fenster rausgeworfen worden. Genau. Richtig. Also ich kenne dieses Spiel nämlich wiederum bei einer anderen Adressgeschichte, zu der wir danach auch nochmal kommen. Bei den Mac-Adressen ist das ähnlich. Also da habe ich auch eine Firma erlebt, die hatten ein riesiges Mac-Adress-Segment gehabt, wo ich mich gefragt habe, wie kommen die dazu? Die haben so ein paar kleine Geräte produziert, aber die hat es nicht gejuckt. Mhm. Die haben einfach zack, zack, zack der Reihe nach Adressen rauspfeifen können.
Krass. Aber vielleicht, immer sozusagen so weit wegrennen, können wir nochmal überlegen, wenn jetzt, also ich habe ja, mit meinem Laptop bin ich hier im OKJ-Netz sozusagen, und da muss ich sagen, großes Lob an OKJ. Mhm. Ich habe also hier eine ordentliche, also eine, was ordentlich ist, kann man dann noch klären, aber ich habe zumindest eine IPv6-Adresse bekommen, und mit der könnte ich jetzt auch hier arbeiten. Also das ist ja sozusagen schon mal was, und vielleicht sozusagen können wir nochmal überlegen, wie komme ich also in der alten Welt zu einer Adresse, und wie komme ich jetzt auch in der neuen Welt zu einer Adresse? Also neu, ich glaube IPv6 ist von 96, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
Also so Mitte der 90er Jahre,
genau, weiß ich. Also so, das meint das, wenn wir meinen neu, also es ist nur ein Vierteljahrhundert alt.
Ja, richtig. Hm. Wobei, wie wir es vorhin geschildert haben, das Problem an IPv6 ist mehr oder weniger, dass man als Otto-Normalverbraucher erst so in der jüngeren Vergangenheit, also erst in den letzten Jahren wirklich rankommt. Hm. Denn was massiv fehlte, war eben die Windows-Unterstützung viele Jahre lang. Hm. Dass in Windows einfach keine Möglichkeit, also Windows mit IPv6 nicht umgehen konnte, womit sich natürlich auch viele andere Hersteller überhaupt nicht bemüßigt fühlten, da irgendetwas zu machen. Dann ist natürlich auch so die restliche Software, die damit umgehen musste. Und so, ich würde sagen, eben erst so seit 3 Jahren, 4 Jahren oder sowas, ist es jedenfalls für mich so spürbar geworden, dass es kommt, dass die Umstellung so langsam.
Das ist ja so, dass Windows seit einiger Zeit mittlerweile sozusagen quasi per Default IPv6 macht. Mhm. Und nur, wenn es gar nicht anders geht, also wenn alle anderen Wege fehlschlagen, dann macht man IPv4. Und ich glaube, das hat dann eben auch so für diesen Druck von auf der anderen Seite gesorgt, sich jetzt mal mehr Gedanken um IPv6 zu machen. Kann ich mir vorstellen. Aber also die Windows-Rechner, die sind jetzt, also mittlerweile haben die wieder also einen enormen Sprung quasi in die Zukunft gemacht,
genau,
und sprechen quasi alle IPv6.
Und da habe ich bisher auch noch keine Probleme. Also irgendwie zu Hause haben wir jetzt auch die IPv6, und da funktioniert auch problemlos die Kommunikation untereinander.
Genau, also insofern wird das auch jetzt, also ich denke, mehr und mehr werden. Und ist immer auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass man jetzt als Endanwender wird man davon gar nichts mitkriegen. Also
richtig.
Ich sag mal, ob ich jetzt eine IPv4 oder eine IPv6-Adresse habe, also ich merke es natürlich dann, wenn es nie funktioniert, dann muss ich mir irgendwie vielleicht Gedanken machen. Also entweder rufe ich beim Support an und sage, geht nicht, bitte fixen, dann habe ich aber immer noch nicht damit zu tun, dann kümmert sich jemand anders drum. Ja. Oder eben, wenn es wirklich nicht geht, dann muss ich mal vielleicht in die Tiefen meines Betriebssystems absteigen oder der Konfiguration der diversen Geräte und dann gucken, woran es liegt.
Ja, also das kann man wirklich sagen, dieses IPv6, IPv4, diese Fragestellung wird den Otto-Normalverbraucher überhaupt nicht berühren. Da ist der meilenweit davon entfernt. Es ist aber einfach eine technische Frage und eben auch eine Frage, sind wir in dem Sinne mit dem Internet entwicklungsfähig? Und das hat ja eben hier recht lange gebraucht, bis da wirklich diese Umstellung gekommen ist, weil es aber eben auf technischer Ebene auch irgendwo notwendig ist. Was wir vorhin eben so angefangen hatten mit der Vergabe von diesen V4-Adressen und dem Ende dieser Adressen. Die Menge ist eben bei V4 mit 4 Milliarden bisschen wenig.
Also mittlerweile.
Ja, mittlerweile, ja, genau. In der Anfangszeit war das wahnsinnig viel. Mhm. Aber mittlerweile sind einfach so viele Geräte am Netz Und man muss auch ehrlich sagen, das Netz ist nicht lückenlos gefüllt. Es sind auch genügend draußen freie einzelne Adressen, aber an die kommt man praktisch nicht ran. Das ist einfach, das klären wir jetzt gleich noch mit, wie im Prinzip so diese Kommunikation untereinander funktioniert. Ich kann nicht die eine Adresse an der einen Stelle verwenden und die nächste, also die +1-Adresse an einer völlig anderen Stelle. Ich kann nicht einfach, also, oder? Also mir würden technisch schon Möglichkeiten einfallen, du kannst die alle einzeln routen, aber das, ja, da explodieren ja diese Großrouter, wenn die den Eintrag für jede einzelne.
Also ist zumindest nicht praktikabel. Ich glaube, technisch gehen wird es, also man könnte das hinkriegen, aber es ist halt...
Aber das ist im Prinzip der Grund, weswegen das anfangs schon zu diesen Klasse A, B, C Netzwerken geführt hat, dass man da nämlich schon eingeführt hat, so eine Gruppierung dieser Adressbereich, also von 1 bis 255 oder größer, gehört in diese Richtung, also praktisch gehört zu dem Kabel, zu dem Netzwerkanschluss. Und alles, was kommt, dann braucht man sich nicht einzelne Adressen merken, sondern nur noch im Prinzip passt dieser Bereich, dann schmeißt das dorthin, auf dieses Kabel raus, dahinter, die wissen schon, wie es weitergeht.
Genau.
Und
aber ich meine, es ist trotzdem so, dass dann die diversen Router, eben das, was du sagst, die führen halt schon Tabellen, also diese Routing-Tabellen und haben dann schon eine Idee, dass sie, also sozusagen, wo sie welche Pakete lang schicken quasi. Also das ist ja durchaus, also ich sag mal, wenn ich jetzt ein ISP bin, also ein Internet-Service-Provider, dann ist es für mich eventuell manchmal günstiger, einfach die Pakete in meinem eigenen Netz weiterzuschicken. Und die erstmal nach draußen in ein anderes Netz zu schicken zum Beispiel. Also da, das sind so Möglichkeiten. Und dann versucht auch mein Router natürlich optimale Wege quasi durchs Netz zu finden und das möglichst schnell quasi das Paket wieder an die andere Seite weiterzugeben. Und das, was du eben sagtest, ist halt wirklich so, wenn du jetzt sozusagen das einen Rechner hier mit der IP-Adresse hier betreibst und den mit der +1 in Australien und dann zwei weiter am Nordpol und so weiter, dann muss man quasi für jeden einzelnen Eintrag erstmal so ein bisschen eine Liste führen, wohin das dann geschickt wird. Und das, dann hat man am Ende einen Router mit 4 Milliarden Einträgen und
genau.
Da brauchen wir doch einen Großrechner zum Routing oder es dauert halt entsprechend.
Ja, richtig. Also das Wühlen in dieser Tabelle, die Zuordnung Adresse zu Netzwerkanschluss, ist dann einfach äußerst aufwendig, recht groß. Und ich habe jetzt schon gerade in meinem Gedächtnis gekramt, ich glaube, die großen Routing-Tabellen, die haben irgendwie 500.000 Einträge oder sowas. Ich glaube, in dieser Größenordnung bewegt sich das nur. Also da sind nicht diese 4 Milliarden Einträge drin oder auch ganz und gar möglich, sondern eben, ich dachte, 500.000 oder sowas sind diese ganzen, diese großen Router. Und das ist eben ja auch schon Spezialhardware. Und für den Router, der bei den bei jedem zu Hause steht, beziehungsweise auch bei einem Internetprovider, gibt es in der Regel ein oder manchmal eben auch zwei so Standard-Gateways, also Standard-Einträge, die eben genau dann verwendet werden, wenn man nichts anderes findet. Wenn man also in seiner Tabelle wird nach eben der Adresse gesucht oder dem Adressabschnitt. Und wenn man das nicht findet, dann schmeißt man das einfach zum nächsten weiter, also zu dem sogenannten Default Gateway. In einem großen Netzwerk oder sowas kann das natürlich auch dann zwei solche Default Gateways geben, die sich dann in irgendeiner Art und Weise dann weiter drum kümmern. Das ist halt auch so ein bisschen das Schöne an der Konstruktion des Internets, dass man so im Prinzip den Blick für seine Umgebung hat, das, was in seinem Netzwerk passiert und sich darum kümmert. Aber alles, was weiter ist, gibt man einfach ab. Das ist einfach so ein Prinzip der Kooperation, dass man einfach die Dinge, die man halt nicht lösen kann, dafür kennt man aber wiederum jemanden. Und wenn man niemanden kennen sollte, dann ist eben gerade das Kabel kaputt. Da war der Bagger da.
Genau.
Ja, richtig.
Genau.
Und diese, was wir eben vorhin gesagt hatten, Segmentierung des Internets, also dass man eben diesen riesengroßen Adressraum, diese damals 4 Milliarden, zerlegt hat schon in kleinere, fing eben an, dass man das ganz statisch gemacht hat. Alles, was mit wo das erste Bit gesetzt ist, war, glaube ich, eine Klasse A-Netzwerk. Alles, wo das zweite Bit gesetzt war, war B oder so ähnlich. Also da waren so eine völlig statische Zuteilung, bei der man aber dann auch irgendwann an die Grenzen gekommen ist, relativ schnell, glaube ich auch. Das ist sogar schon noch in 70er oder 80er Jahre passiert, dass dieses classless Routing,
Inter-Domain-Routing
aufgekommen ist. Und dass man, also diese
93. Das war, ich hatte jetzt 94 getippt, aber ich war nahe dran. Also 93 war das, ist das.
Okay. Krass. Da sind erst Netzwerkadressen aufgekommen. Voll krass.
Na, das ist eingeführt worden, also mit dem RFC 1518, wen das interessiert. Mhm. Und seit, ja.
Also ist, es gibt zwei Sachen. Es kam relativ, also ich dachte, es war relativ zeitig, dass eben diese Netzwerkmasken dazu kam, dass man immer eine Kombination hatte, das ist mein Netzwerk und das ist die das ist meine Adresse und das ist die Netzwerkadresse dazu. Und dann kam nochmal diese andere Geschichte mit dem CIDR, wo man einfach von hinten an die Bits gezählt hat.
Also vielleicht nochmal, also wir reden jetzt momentan gerade über diese IPv4-Welt. Also,
ja, genau.
Zumindest in meinen Gedanken denke ich gerade in IPv4. Hm. Und also, ich meine, was hoffentlich allen klar ist, ist, dass diese IP-Adresse eben so aus diesen vier Zahlen besteht. Also, das, davon gebe ich mir jetzt implizit schon mal ausgegangen, dass ihr das alle schon mal gesehen habt. Das ist irgendwie sowas wie, keine Ahnung, 192.168.7.8 irgendwie so eine Adresse ist. Und jedes einzelne Blöcke ist so, spielt sich zwischen 0 und 255 ab. Hm. Und das, was Jörg vorhin sagte, dieses Class-A-Netz, also das, was es eben am Anfang mal gab, das waren halt sozusagen Adressen, die vorne mit einer 0 bis einer 127 begonnen haben. Also sozusagen alle Adressen, die vorne mit 0 bis 127 Punkt 255, 255, 255 quasi also in diesem Bereich lagen, die hat man sozusagen als Klasse A-Netz bezeichnet. Mhm.
Deshalb hat eben auch dieses 10 Punkt irgendwas, was so man im privaten Bereich noch als Netzwerk kennt, eben auch die Wahl hinten in allen drei Stellen.
Genau.
Wohingegen dann der nächste Schritt war, glaube ich, oder die nächste private ist die 168.
Genau.
Da 100,
Also 192.168.
Nee, es gibt noch dazwischen eins. Es gibt noch so ein Klasse B-Netzwerk.
Es gibt so ein 172.
Ach, 72. Aber es gibt im Prinzip dieses eben so ein privates Netzwerksegment, eben auch innerhalb dieses B-Blocks und innerhalb des C-Blocks. Und für die, wer nachgucken möchte, es gab dann, glaube ich, auch noch D und E
als also, Klassen. Genau, 172.16 ist es.
Aha.
Das eine und 100, das andere, was man wieder eben kennt, ist das 192.168. Genau, und das 172er private Netz, das ist halt so unrund, also sagen wir wenn ich sozusagen, also die 162, 168, die wird ja viel im privaten Umfeld benutzt und da kann ich halt dann die letzten Zahlen quasi zwischen 0 und 255 jeweils frei wählen und bei dieser 172.16, da ist es dann so, dass es ein /12 Netzwerk ist, also und dann heißt es, die letzte oder die größte Zahl, die ich wählen kann, ist 172.31 .255.255. Und das ist so. Das ist
schwierig zu merken.
Ja, genau. Also, das ist.
Genau.
Und deswegen, also, ich glaube, das wird auch am wenigsten häufig eingesetzt, diese 172.16 Netze. Also, im privaten Umfeld findet man halt viel diese 192.168 irgendwas und in Firmen, die halt ein bisschen mehr Netze haben, die haben halt so 10 Punkt irgendwas. Also, so ein /8, wie wir Profis sagen. Ja. Und das sind, also könnte man 16 Millionen, also 16, irgendwas Millionen Adressen vergeben. Also ich wäre immer versuchen, quasi die runden Zahlen zu verwenden. Also weil, bringt es auch nicht. Aber ungefähr 16 Millionen Adressen.
Ja.
Genau. Und interessanterweise, im Chat kommt gerade ein Kommentar, dass, also die Netze nutzen Docker intern per Default, ist wird der Kommentar. Also ich vermute, dass die 172 16er Netze hier gemeint sind, die werden halt von Docker vermutlich intern benutzt.
Ah, interessant. Genau. Dann wollten die sämtlichen Konflikten aus dem Weg gehen wahrscheinlich und haben sich da dieses Segment genommen.
Genau. Hm. Ja, und dann gab es eben diese neuere Entwicklung, dass irgendwann die Carrier, also die ISPs halt gesagt haben, wir müssen quasi auch sozusagen ein bisschen sorgsam mit unseren IP-Adressen umgehen und brauchen wir sozusagen für uns nochmal so einen privaten Adressraum, wo wir sozusagen intern rumrouten können. Aber sozusagen das 192er-Netz, 192.168 ist quasi verbrannt durch Privatleute, 10er ist verbrannt durch die Firmen, also das kann man nicht nutzen, wir brauchen was anderes. Und da ist man dann irgendwie auf dieses Carrier-Crate-Nut gestoßen. Aha,
okay.
Und hat dann halt 100.64 /16 quasi als Netz verwendet. Und das nutzt halt, also mein Provider intern ganz
intensiv.
Intensiv, genau. Aha, okay. Also das war eben für die, also die haben das auch damals mir so gesagt, das ist für die Vorstufe, um IPv6 einzuführen. Aber wie gesagt, bisher ist es bei der Vorstufe geblieben.
Naja, gut. Und was mir nämlich jetzt noch zu diesen Netzwerkmasken einfiel, das war halt so eine Möglichkeit, wie man eben anhand einer Bitmaske, was das Ganze am Ende ja darstellt, sagen konnte, ob der Rechner zum Netzwerk gehört oder nicht. Und diese Netzwerkmasken waren aber eben doch wirklich Bitmasken und dementsprechend konnte man da auch weiter vorne einfach Bits setzen oder eben auch nicht setzen, sodass man zum Beispiel auch innerhalb eines Netzwerks nur alle geraden Rechner haben konnte und die ungeraden halt nicht und ähnliche lustige Spielchen konnte man da basteln. Aber das hat sich praktisch einfach als völlig idiotisch erwiesen und selten genutzt. Weshalb man dann wirklich zu dieser Geschichte übergegangen ist und diese Schreibweise mit dem Schrägstrich hinten dran und man zählt einfach, wie viele Bits von dem Netzwerk genutzt werden, also wie viele Bits der Adresse das Netzwerk identifizieren und wie viele Bits davon sich innerhalb des Netzwerks befinden.
Genau. Also man kann das sozusagen jetzt so ein bisschen als, ich sag mal, Präfix und Suffix vielleicht ansehen, also sozusagen es gibt so einen
Vorspann.
Ja, genau, ein Vorspann und ein Nachspann. Ja. Genau.
Oder ein Anfang und Ende.
Genau, ein Anfang und Ende. Genau, und mit diesem Slash irgendwas wird halt sozusagen das die Grenze quasi festgelegt. Und also schön, man könnte jetzt sozusagen ein /31 Netzwerk aufbauen.
Was aber nicht ungewöhnlich ist.
Genau, also das heißt sozusagen, die ersten 31 Bits sind fix und das letzte 32. Bit ist dann variabel. Und wenn man sich jetzt überlegt, ist ein IPv4, also ich rede immer noch in Gedanken von einer IPv4-Adresse.
Ja.
Und eine IPv4-Adresse ist 32 Bits lang, das heißt sozusagen das letzte Bit, 0 oder 1, kann man dann sozusagen frei wählen für die Rechner, die man in dem Netzwerk betreiben will. Die vielen, also die zwei, also theoretisch wären es zwei, die man betreiben könnte in dem Netzwerk. Aber praktisch ist das vielleicht auch nicht ganz richtig.
Ja, wobei das, glaube ich, an der Stelle, also ich kenne das eben, wenn man so eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung hat, da will man ja genau nur zwei Adressen haben. Ja. Da sind nämlich diese eine Spezialadresse wird dann halt ignoriert.
Ja.
Denn man hat im Prinzip von Anfang an verabredet, dass eine Adresse im Netzwerk bei der eben für den variablen Anteil, also für das Ende, alle Bits gesetzt sind, dass die eine besondere Bedeutung hat. Über diese Adresse sollten alle Rechner ansprechbar sein, also alle Rechner reagieren, wenn diese Adresse auf dem Kabel auftaucht. Und dementsprechend kann man in einem Netzwerkbereich von 0 bis 255 nur die Adressen von 0 bis 254 vergeben.
Ja, genau.
Ja.
Ja, aber üblicherweise, also wenn man sozusagen da das versucht, sich ein bisschen vor Augen zu führen, oder wenn man mal so guckt, hat man so ein /16, das ist recht häufig aus meiner Sicht. Also das heißt sozusagen, die ersten beiden Zahlen sind fest sozusagen und die letzten beiden Zahlen sind dann sozusagen frei wählbar. Also das ist auch das, was bei diesem 192, 168 mit eine Rolle spielt. Und bei diesem 10 Punkt irgendwas, das wäre dann ein /8-Netz. Mhm. Also das heißt sozusagen, das ist die 10 ist fest und alles andere kann ich wählen. Und ich meine jetzt sozusagen, wenn die Netze halt ein bisschen problematischer sind, geht man dann eben auch so nach oben. Also da gibt es irgendwie dann auf ein /28-Netz oder ein /24 oder sowas. Weil man einfach mit den IP-Adressen sparsamer umgehen muss und die gut sozusagen rausschneiden muss, also was IPv4 betrifft.
Genau, also auch innerhalb des lokalen Netzwerkes, wenn man meist nur, also nur eine Handvoll Rechner hat, ist es sinnvoll, diese 192, 168, dann überlegt man sich einfach eine fixe Zahl und hinten dran variiert man nur alles durch. Genau. Und hat dann theoretisch diese Netzwerkmaske immer bekommen mit 255, 255, 255.0. Weil das aber eben ewig immer lange dauert, haben sich die ganzen Techniker sowieso schon lange drauf geeinigt und sagen dann Strich 24.
Richtig.
Und da ist genau das Gleiche ausgesagt.
Genau. Also weiß mal, die ersten 24 Bits sind fest und die anderen...
Im Nachblick frage ich mich einfach, warum wir noch 2000 rum mit solchen Adresszeug rumgealbert haben.
Keine Ahnung.
Obwohl es nämlich eigentlich schon wesentlich kürzer ging.
Richtig.
Die Netzwerkprogramme haben es auch damals ja schon unterstützt.
Aber können wir jetzt sozusagen hier so mal sozusagen jetzt einen Vergleich ziehen zu IPv6?
Genau, beziehungsweise wir haben ja die Problematik aufgemacht, dass einfach unsere Adressen alle sind.
Ja, genau.
Und das hat man frühzeitig auch ja schon erkannt und hat gesagt, naja, dann machen wir halt ein bisschen.
Machen wir es ein bisschen länger.
Ein bisschen mehr. Geben wir mal ein bisschen was.
Genau, also die naive Idee wäre gewesen, den Adressraum einfach zu verdoppeln.
Genau.
Und dann so 33-Bit zu verwenden für die IP-Adresse, aber das ist dann wieder so ein bisschen unrund. Und ich weiß gar nicht, es gab ja mal eine, irgendwie so IPv5 als Überlegung, aber es ist, glaube ich, nie irgendwie auch aufgeschrieben worden, wenn ich mich richtig erinnere. Aber sozusagen irgendwann gab es IPv6 und da hat man gleich mal aus dem Vollen geschöpft und hat gesagt, 32-Bit mit dem Scheiß geben wir uns gar nicht mehr ab. Wir machen die richtig lang und nehmen wie viel?
Wir nehmen jetzt ist Vierfache.
Vierfache, 128-Bit.
Ja.
Genau. Und was mir so im Vorfeld einfiel, eigentlich hätte man jetzt sagen können, okay, ich nehme das IPv4-Adressschema und nehme einfach alle Zahlen von 0 bis 1023. Und adressiert die durch. Dann hätte ich ja quasi auch dasselbe. Oder habe ich mich jetzt verrechnet? Kann auch sein, dass ich mich jetzt sozusagen, dass ich einen Denkfehler habe. Das fällt mir gerade ein. Aber, ich glaube, ich hab jetzt in der Tat auch einen Denkfehler drin gemacht. Aber es war jetzt irgendwie, es kam auch mal so ein Flash, dass ich dachte,
du würdest im Prinzip von 8-Bit auf 10-Bit
hochgehen. Ja, nee, es ist Blödsinn. Ja, genau. Ja.
Und dann hättest du 4x10 nur 40-Bit.
Nee, das war Blödsinn.
Genau. Also, und von daher, die waren damals noch um einiges derber drauf, als ob man diese 128 gebraucht hätte. Aber sei es drum, sie haben sich im Prinzip dafür entschieden.
Ja, und es ist halt eben auch so, dass, ich glaube, den Fehler, den ich jetzt auch sozusagen gedanklich gemacht habe, ist, dass man kann das eben nicht sozusagen mal 4 einfach rechnen oder irgendwie sozusagen so hochrechnen, sondern das sind ja immer Zweierpotenzen.
Liebe exponentielle Wachstum.
Richtig, genau. Also bei diesen 32 Bit, das hat man ja schon gesagt, haben wir 4 Milliarden Adressen, ungefähr, also 4 Milliarden 200 und blablabla, zu vergeben. Und bei 228, das sind halt nicht 4 mal 4 Milliarden, also nicht 16 Milliarden Adressen, sondern das sind irgendwie 3,4 mal 10 hoch 38 Adressen. Also das ist eine 3 mit 38 Nullen hinten dran. Die hat bestimmt irgendeinen Namen. Also,
ja. Aber
den habe ich mir jetzt irgendwie nie ausdenken wollen.
Wird es mit Sicherheit in irgendeiner Tabelle geben, dass das dann Exabyte nicht, aber eben also Exa vielleicht als Vorsilbe, wer weiß. Aber da hat man im Prinzip viel genommen. Theoretisch, was man hier sagen könnte, man müsste eben aus diesen 8-Bit, ja, wenn man die die 8-Bit vervierfachen, sodass man auf 32-Bit käme, man hätte also aus jedem Vierer-Block bei den IPv4 wiederum Vierer gemacht. Das würde man in dem Sinne noch als Schreibweise hinbekommen. Aber so ein bisschen erklärt das nämlich auch diese Schreibweise der IPv6-Adressen, weil man bei diesen Zahlen von 0 bis 255 ja praktisch auch nur von eben einem Byte spricht. Das, was da als Zahlen geschrieben wurde, ist das, was in einem Byte steht. Und ein Byte kann man natürlich als Dezimalzahlen schreiben. Man könnte es als Dualzahl schreiben, also mit Nullen und Einsen. Oder was eben auch gängig ist, ist diese hexadezimale Schreibweise, bei der man das Ganze dann noch mit nach der 9 mit den Buchstaben weitergeht bis zu den 16, also von A bis F. Und das ist das, was man nämlich dann bei den IPv6-Adressen nimmt, dass man die jeweils ein Byte mit zwei Stellen beschreibt. Und auf diese Art und Weise, jetzt muss ich noch mal ein bisschen rechnen, genau, das müssten 16 Byte sein, die man da verwenden kann, genau 4x4. Und für jedes Byte braucht man 2 Stellen, also 32 Stellen hat eine IPv6-Adresse bekommen.
Hm. So. Also kurzer Einwurf, 38 Sextillionen.
Was, Tillionen?
Ja, also Sextillionen ist der deutsche Begriff für diese Zahl.
Ah. Ach, Sextillionen heißt
genau.
Ah. Hm. Gut, also bei
nur mal so in den
Beispiel. Ja, ja,
so.
Ja, ja, klar, irgendwie musste es ja da auch weitergehen, aber mathematisch gesehen einfach mal 10 hoch 38.
Ja.
Und bei dieser Schreibweise oder jetzt auch schon mit diesem Vergleich, vorher hatten wir im Prinzip 4 Stellen, die auch mit Punkten separiert waren. Jetzt geht man ran und will theoretisch 32 solche Stellen aufschreiben. Das verdeutlicht im Prinzip, dass da schon irgendwas auch in der Software überall mitgemacht werden musste. Hm. Da, das war auch einfach mit so einem Übergangsproblem, dass auch in einigen Endanwendungen eine richtige Unterstützung für IPv6 erstmal eingebaut werden musste. Ich sag mal ganz krass wie beim Firefox als Webbrowser, der erstmal IPv6 speichern, die Adressauflösung damit machen können. Und das ist natürlich auch wirklich ein Schritt gewesen, der Zeit gekostet hat. Aber eben auch von der Endanwendungssoftware würde ich sagen, ist ein Großteil durch. Mir fällt jetzt so spontan diese Ärzte-Geschichte ein, diese ihr Secure-Net-Dingsbums, womit die mit ihren Krankenkassen abrechnen können. Okay. Das ist noch nicht IPv6-fähig. Oho, oho. Ja. Da hat wieder.
Da muss man wahrscheinlich noch so ein Zusatzfeature kaufen, weißt du, dass das geht. Also es wird erstmal auf IPv4 entwickelt und dann, wenn man jetzt, muss man den Auftrag nochmal erweitern und dann wird das auch die IPv6-Fähigkeit eingebaut.
Genau, wenn dann wahrscheinlich so das Gesundheitsministerium eine neue Verordnung rausgibt, in der dann nochmal alles umgeschrieben ist von V4 auf V6. Wenn die das geschafft haben.
Ja, ich meine, das ist halt, also das, ich habe das in vielen Firmen erlebt, das ist bei Ausschreibungen durchaus gängig, wenn man sozusagen weiß, die sind sehr preissensitiv, dann legt man die Ausschreibung sehr eng aus. Und wenn da steht irgendwie, keine Ahnung, muss netzwerkfähig sein, sozusagen, also vielleicht nicht halbwegs genau spezifiziert, dann machst du es halt auf IPv4. Und wenn dann jemand kommt mit IPv6, sagt, oh, das stand im Auftrag, da müssen wir jetzt eine Nachbeauftragung machen, kostet nochmal 100.000 Personentage und da ist in Ordnung. Weißt du? Und dann, also es gibt viele Firmen, die dann so über diese Sachen, wo sie wissen, keine Ahnung, das muss auf alle Fälle noch dazu programmiert werden, das wird nicht mit in den Auftrag reingeschrieben und stand auch nicht mit dem Angebot. Tut mir leid, konnten wir ja nicht wissen, dass ein Computer auch eine Tastatur brauchen könnte, hätten sie es gesagt. Und dann wird es halt dann nachbeauftragt und dann aber meist auch zu höheren Preisen, also die ein bisschen über dem Markt liegen und dann sozusagen über diese Kalkulation holen die dann wieder am Ende einen normalen Preis rein. Und das habe ich zumindest in der Vergangenheit viel bei so Firmen erlebt, dass das mal also so rangegangen wird und so auch gearbeitet wird. Und ich meine, ich will ja niemandem was unterstellen, aber das könnte durchaus sein, dass es hier auch so war, dass man sozusagen, oder vielleicht hat auch niemand dran gedacht.
Ja, das denke ich auch eher, dass damals so dieses Internet und Neuland und Zeug und überhaupt, wie können wir sowas überhaupt, wir müssen da erstmal vorsichtig rangehen und dann machen wir erstmal das, was die vor 30 Jahren gemacht haben und tasten uns so langsam in die Gegenwart voran.
Genau.
Und bei denen habe ich es nämlich, weil ich mal so ein Gerät eingerichtet habe, auch wirklich entsetzt dann vom Support erfahren, nee, da ist nichts mit V6. Sie müssen hier eben eine V4, also nur das.
Richtig. Aber ich habe jetzt gerade mal meinen Rechner beherzt gefragt, dass er mir mal sagt, ob er eine IPv6-Adresse hat. Und das hat er auch gemacht. Und das Schlimme ist, was mich jetzt irritiert sozusagen, wenn wir jetzt so hier über IPv6 reden, der hat mir gesagt, also die Schnittstelle, also das ist jetzt in dem Falle meine WLAN-Schnittstelle, die hat sogar 2 Adressen. Und die eine heißt irgendwie 2A02 81A0 und dann kann ich jetzt noch eine halbe Stunde weiter vorlesen. Und die andere ist ganz anders, die ist FE80 und dann Doppelpunkt, Doppelpunkt, 6E und dann noch ganz viel mehr. Und es würde mich jetzt verwirren, wenn ich das erste Mal IPv6 angemacht habe. Wieso habe ich jetzt immer 2 Adressen und oder noch mehr? Das ist ja irgendwie uncool. Warum, ich bin gewohnt von IPv4, mein Rechner hat eine Adresse.
Nee.
Und Und mehr will, also sagen wir, meine Netzwerkschnittstelle hat eine Adresse und mehr will ich nicht haben.
Genau,
wie gesagt,
das ist
wir können
gleich
nochmal
ja.
über sozusagen ein paar Ausprägungen reden, aber so ein Standardfall ist schon, dass meine, dass eine Netzwerkschnittstelle sozusagen erstmal eine IPv4-Adresse hat.
Ja, aber wie du es halt vorher gesagt hast, der Rechner an sich kann ja oder hat noch mehrere Netzwerkschnittstellen. Im Normalfall eben auch seine lokale, sein internes Netzwerk. Und daher hatte der Rechner sowieso auch schon früher schon die mehrere Adressen, eben im einfachsten Fall diese 127.0.0.1.
Genau.
Das, was man so typisch als diese Localhost-Adresse kennt. Und ja, früher war es nicht so normal, dass man mehrere Adressen auf demselben Netzwerk Gerät hat, also einen Netzwerkanschluss hatte, funktionierte auch. Also damit konnte man es auch schon so gestalten, dass sich derselbe Netzwerkadapter in unterschiedlichen Netzwerken befand, weil man nämlich unterscheidet, ob man sich physikalisch, also per Kabel im gleichen Netzwerksegment bewegt oder eben
virtuell, also
auf IP-Ebene. Genau. IP-mäßig kann man eben auch so eine Kabelgrenze überspringen. Kabelgrenze, wer jetzt mal ganz krass gesprochen, wer noch diese Koaxialkabel kennt, da war das ja auch so, dass mehrere Rechner an einem Kabelstrang hingen und nicht nur so eine 1:1 Verbindung zum Switch bestand. Und an der Stelle war es eben auch gängig, dass da zwei unterschiedliche Netzwerke über dasselbe Kabel gesprochen haben. Aber praktisch lässt sich das auch über diese Twisted Pair, also über die gängigen Netzwerkkabel realisieren.
Ja. Na, ich hatte auch also einen Rechner mal, der, oder also eigentlich waren mehrere Rechner, und aber sozusagen, die hatten dann auf einer Netzwerkkarte verschiedene IP-Adressen konfiguriert.
Genau.
Das war immer so schön mit ETH 0% und dann irgendwas dahinter. Könntest du sozusagen über so virtuelle, also ja. Ich weiß gar nicht, wie der offizielle Begriff ist, aber ich sage jetzt mal virtuelle IP-Adressen quasi mit anlegen.
Oder nein, nee, das war ein richtiger, aber also virtuelle Netzwerk. Du
virtuelle,
hast einfach
genau,
virtuelle
richtig.
Geräte damals richtig, anlegen
virtuelles
müssen.
Virtuelles Gerät, so ist es richtig.
Damals anlegen müssen, aber auch das hat der Körne bei Zeiten behoben gehabt, wo ich nämlich dann auch irgendwann, also etliche Jahre später, sage ich jetzt mal, da drauf gekommen bin. Früher hat man immer dieses Programm IF-Config, also Interface-Config, verwendet. Was eben nur in dieser Denkweise war, ein Netzwerkanschluss, eine Adresse, eine Netzwerkmaske und am liebsten noch dazu die Broadcast-Adresse angegeben. Aber es gab schon lange dieses Programm IP, mit dem man einem Netzwerkanschluss mehrere Adressen zuweisen konnte und noch wesentlich mehr Funktionen nutzen konnte, die in die IPv4 geboten hat. Und natürlich dann eben auch für IPv6 die entsprechenden Tools dabei hatte, um damit im Prinzip arbeiten zu können.
Weißt du aus dem Kopf, aus dem Kopf, welches Paket das, in welchem Paket das ist?
IP-Root müsste das heißen.
Genau, IP-Root 2, glaube ich, ist
oder
das.
Genau, aber das ist, also jedenfalls beim Debian ist das auch so ein Zwangspaket mittlerweile geworden. Das hat man einfach drauf, weil sonst funktioniert einfach auch diese ganze Netzwerksteuerung oder die Netzwerkkonfiguration nicht.
Genau.
Ja.
Na, was bei dem halt schick ist, du kannst sozusagen, ich sag mal, halbwegs kryptisch oder schnell halt irgendwas eingeben. Also normalerweise würdest du sagen, also sozusagen korrekt wäre der Befehl IP, Leerzeichen, Address, Leerzeichen, Show, um deine deine Konfiguration von deinen, IP-Adressen oder also mit Netzwerkadapter etc. zu sehen. Und da kannst du auch sozusagen das auf eindeutigen Befehle quasi runterbrechen. Und das ist also, wäre in dem Falle IP, Leerzeichen A, Leerzeichen S. Aber es geht noch besser, weil sozusagen Show ist sozusagen die Standardoption. Wenn nichts ausgewählt ist, heißt mit IP, Leerzeichen A, kannst du dir die Adressinformation anzeichnen lassen. Und das ist halt ganz nice. Und also auch so generell, wenn man so irgendwas macht, das kann man halt schnell irgendwie das auch eingeben.
Genau. Also das ist im Prinzip also auch mit IP, R, A, irgendwas, kann man im Prinzip eine Root-Adresse, genau, Root und Add, das Ganze so abkürzen. Wer es häufig nutzt, für den ist das echt angenehm. Wer das so das erste Mal sieht, der guckt da ein bisschen. Aber ähnlich sieht auch DD aus.
Ja. Das ist, ich muss gerade da denken, ich gebe also oft auch IP, SL, WLP, irgendwas, up oder down oder sowas dann ein. Also das ist halt auch Set, Link und dann den Namen up und down. Also das ist halt wirklich, also lässt sich einfach schnell eingeben. Das ist von der Seite her sehr angenehm.
Hm. Benutzerfreundlich.
Benutzerfreundlich, genau. Aber nichtsdestotrotz habe ich immer noch die Frage, warum hat mein Interface hier eine 2A02-Adresse und eine FE80-Adresse?
Hast Was? Du da? Du hast eine 2A02?
Ja.
Ah. Okay, ich dachte jetzt, ich hatte mir nämlich eine 01.
Also.
Da habe ich mal gelesen, also diese, man geht da auch, ist da auch mittlerweile irgendwie vorgegangen und hat es ein bisschen geordnet. Und diese 2A-Adressen sind, glaube ich, alle in Europa. Mhm. Und dann offensichtlich hast du jetzt einen Provider, der eben diese 02, in diesem 02er-Bereich liegt. Ich zu Hause habe nämlich den 01. Mhm. Ja, aber auf alle Fälle, es ist gar nicht so unüblich, dass ein Netzwerkanschluss mehrere Adressen hat. Und bei IPv6 hat man das Ganze eben noch so weit getrieben, dass man gesagt hat, hey, das ist halt immer so. Weil man eben auch mit einer anderen, oder aus der Erfahrung von Netzwerken bei IPv4 ist man jetzt an die V6-Adressvergabe nämlich auch rangegangen und hat gesagt, wir machen das so, dass innerhalb eines Netzwerkes immer, also das, was lokal an dem Kabel alles hängt und nicht irgendwie so eine Gateway-Grenze überschreitet, dass all das eine feste Adresse hat. Und das sind dann diese FE00-Adressen. Und innerhalb dieses Segments ist standardisiert, wie jeder Rechner zu seiner IPv6-Adresse kommt. Also da ist so ein bisschen, dass er rangeht und verwendet, als ersetzt im Prinzip den hinteren Teil mit seiner MAC-Adresse, die eindeutig sein sollte, eindeutig sein muss, weil das uns auch schon zu Problemen führt innerhalb des Netzwerkes. Und daher die sich jederzeit, ohne überhaupt mit irgendwem im Netzwerk geredet zu haben, die Möglichkeit hat, in seine eigene und gültige IPv6-Adresse zu basteln und mit der zu arbeiten. Mit der in dem Sinne in dem lokalen Netzwerk operieren zu können.
Aber also bevor wir jetzt vielleicht, eine Sache fällt mir nämlich gerade ein, dass wo wir nochmal ein Wort drüber verlieren sollten, wäre die, also ich meine, ich hatte schon gesagt, FE80, Doppelpunkt, Doppelpunkt, irgendwas oder. Also wie die Adressen sehen ja anders aus. Du hast schon gesagt, es gibt diese Doppelpunkte und dann immer mit 4 Hexadezimalwerten. Mhm. Ja, sind die sozusagen durch Doppelpunkte getrennt. Aber wenn ich eben sozusagen mal meine IP-Adressen, also meine IPv6-Adressen bei dem Rechner anschaue, gibt es eine, die hat nur Doppelpunkt, Doppelpunkt 1. Also ohne, also da ist nur eine einzige Zahl und 2 Doppelpunkte und irgendwie wäre das ja auch verwirrend. Also sozusagen, also an sich ist es schon so, dass man sagt, du hast diese 4 Blöcke, die jeweils getrennt sind durch Doppelpunkte, aber dann hast du ja hier auch sozusagen so ein paar Kürzungsregeln quasi. Also bei Doppelpunkt, Doppelpunkt 1
hat eigentlich nur so eine Kürzungsregel zugeschlagen. Richtig,
genau.
Für die angenehmere Schreibweise.
Genau, weil eigentlich ist die irgendwie 000, Doppelpunkt, 000, Doppelpunkt und so weiter, bis dann ganz am Ende eine 1 kommt. Und das ist eigentlich ganz, ganz angenehm, dass man sozusagen bei IPv6, dass diese Blöcke, die sozusagen mit Nullen verbunden sind, kann man halt dann zusammenschieben oder so irgendwie quasi die Nullen alle weglöschen und macht daraus 2 Doppelpunkte und das war's. Also, und das kannst du aber nur einmal machen in der IPv6-Adresse. Das ist halt auch wichtig. Also man kann es nicht mehrfach machen, sondern einmal, also dort, wo viele Nullen stehen, quasi die kürzten weg und macht da Doppelpunkte draus.
Mhm. Und was auch meist am Ende passiert, wenn man halt so einen ganzen Block hat, wenn das eigentlich die Nuller-Adresse ist, dann endet einfach das Ding auf Doppelpunkt, Doppelpunkt.
Na, oder was ich viel sehe, was wo ich glaube, wo es mehr passiert, ist in der Mitte. Also sozusagen, es gibt einen Präfix, dann wird das mit Nullen aufgefüllt und am Ende steht wieder ein Suffix, also Anfang und Ende, in der Mitte ist voller Nullen quasi.
Genau.
Und was aber auch schön ist für Liebhaber von IPv4-Adressen, finde ich, man kann auch sozusagen ja schreiben irgendwie, FE80, Doppelpunkt, Doppelpunkt, 192.168.0.1. Das ist quasi auch eine gültige IP-Adresse.
Ja, wobei das nur in einem bestimmten Bereich gilt. Also es gibt da
Ja.
eine Übersetzungsstelle, wo alle IPv4-Adressen innerhalb des IPv6-Adressbereich liegen, in einem kleineren Eckchen, haben sich diese 4 Milliarden da noch reingequetscht. Und damit kann man halt auch die IPv4-Leute erreichen. In einem gewissen Rahmen können die halt dann auch zurück. Je nachdem, ob dieser Übersetzer, also es kann halt nur über so einen bestimmten Knoten gehen, der beide Adresstypen kennt und damit umzugehen weiß. Und dass der das halt passend hin und her übersetzt.
Genau. Ja, und noch so eine andere
Ja.
Nettigkeit. Ich weiß nicht, ob du weißt, worauf ich hinaus
Nee.
will. Also, weil das ist ja, also wir hatten ja vorhin schon mal über diese FE80-Adressen gesprochen und die, also ich hatte vorhin gerade was geguckt, deswegen weiß ich nicht, wie weit du das
Nee,
erklärt
aber
hattest, aber das sind ja sozusagen, also Link-Local-Adressen, also sozusagen die Adressen, die lokal auf dem Link, also auf dem
Kabel,
Kabel
ja,
quasi
genau.
sind. Und bei den Adressen ist es nicht unbedingt so, dass die eindeutig sein müssen. Also dass du könntest sozusagen, wir könnten beide dieselbe Link-Local-Adresse haben. Beziehungsweise ich kann sozusagen hier, wenn ich es richtig verstanden habe, kann es natürlich auch sein,
Ja,
dass ich falsch liege.
nee, hm.
Aber wenn ich jetzt sozusagen mal mit der raus reden will, dann kann ich sozusagen auch das Device angeben, mit dem ich sozusagen kommunizieren will. Also ich gebe an FE80 Doppelpunkt Doppelpunkt tralala, Prozent ETH0 oder Prozent WLP 0S7 oder ENP irgendwas, was gerade so aktiv und aktuell ist. Also das ist, also man kann sozusagen mit Prozent und dann sozusagen den Device-Namen nochmal angeben und dann redet man quasi über das Device mit dem jeweiligen Netz.
Ja, genau. Also das ist so, da muss man, glaube ich, aufpassen und unterscheiden. Bei diesen FE80 spricht man von dem Link Local, das also von dem Kabel. Und beim Laptop ist es zum Beispiel ja so, man kann ein Netzwerkkabel dran stecken und man kann per WLAN verbunden sein. Das sind zwei unterschiedliche Kabel. So, und
Genau, ja, genau. Das
dementsprechend
eine
kann.
Kabel los, das kabellose Kabel und das andere Kabel volle Kabel.
Genau.
Aber ich meine, wenn ihr sozusagen zu Hause vielleicht einen Internetrouter habt, also na gut, oder einen Router, einen richtigen Router, dann ist es ja auch so, dass der mehrere Netzwerkschnittstellen eventuell hat.
Aber die sollte eher zu einem Link
Ach so, na
Local,
gut, das stimmt auch wieder. Aber
ja.
sozusagen ein richtiger Router, der beim ISP steht, der hat halt drei oder also mindestens zwei Netzwerkkarten oder mehr. Und da stecken halt richtige Kabel drin und
Aber ich krieg's bei mir zu Hause schon einfach dadurch hin, dass ich eben meinen Internetanschluss verwende und meinen WLAN-Anschluss und habe dann zu meinem Router zweimal die gleiche Adresse, aber eben unterschiedliche Wege. Und das
Genau.
ist eben praktisch gesehen, wenn ich nur sagen würde, Ping und diese Adresse, ist theoretisch erstmal für den Kernel nicht klar, welches Ding meine ich. Will ich über WLAN gehen oder will ich über das LAN gehen?
Genau.
Und
Stimmt.
daher im Prinzip, dass man bei einigen Befehlen, die es unterstützen, dieses mit dem Prozent hinten dran. Und bei einigen muss man aber auch gezielt mit das Netzwerkinterface angeben, über welches man also welches man haben möchte. Genau. Und insofern diese Link Local sind auch wirklich halt nur die Adressen, die auf diesem Kabeltyp, auf diesem Kabelsegment gültig sind. Wohingegen eben innerhalb schon bei mir zu Hause das WLAN und Ethernet sind zwei unterschiedliche Sachen. Das unterscheidet halt meine Fritzbox und gibt mir daher eben zwei unterschiedliche Wege.
Richtig. Genau, und diese Link-Local-Adresse, das ist eben, glaube ich, wichtig zu wissen, die hat man immer. Also die hat der,
Genau.
quasi mit Aktivieren dieses Interfaces ist das da, ohne dass da ein Kabel drin stecken muss. Also ohne das
Genau.
WLAN-Kabel drin steckt oder das physische Kabel sozusagen.
Das ist so wie früher auch schon immer die 127.0.0.1. Die war einfach für das lokale Interface. Und genauso wie eben auch jetzt für das lokale Interface eben diese Doppelpunkt Doppelpunkt 1 der Fall ist. Früher war man da nämlich auch ziemlich verschwenderisch und ich weiß auch nicht, was da wirklich die Idee dahinter war für Localhost, für diese lokale Adresse, ein Strich 8 Netzwerk
Richtig.
zu verwenden. Also diese bei der 127 sind die folgenden drei Stellen frei wählbar.
Genau, für den einzelnen Rechner, der vor
Für
dir
die
steht. Also es ist Richtig.
Also da ist entweder damals jemand abgerutscht und hat da irgendwie einen falschen Strich gezogen oder sowas.
Ja, vielleicht zu Testzwecken hat man sich gedacht, irgendwie, wenn man irgendwie, war ein Visionär, der hat gedacht, früher oder später wird es mal Docker geben. Und Leute wollen tausende, Millionen von Docker-Containern auf ihren Rechnern betreiben. Weißt du? Und hat sich gedacht, dafür brauchen wir diese 127-Adresse. Mhm.
Also das kann ich mir wirklich noch vorstellen, dass damals im Denken dieser Super, also der Großrechner, damals waren ja auf alles nur über Terminals und dann der eine große Rechner, dass in dieser Denkweise vorhergesehen wurde, dass man so viele Adressen an einem Rechner braucht.
Genau.
Hat sich einfach nicht bewahrheitet. Hm. Also es ist einfach dabei geblieben, dass 127.0.0.1 und noch ein paar andere Adressen.
Na, ich glaube, standardmäßig bei Ubuntu ist es so, dass die nach 127.0.1.1 vergeben für irgendwas Bestimmtes. Und das ist das Einzige, was mir immer aufgefallen ist, wo es mal noch eine andere Adresse gibt als 127.0.0.1. Und ich weiß noch, dass ich Leute auch total verwirrt habe, dass ich mir irgendwie, also auch für irgendein Setup mal 127.23.42.18 oder sowas genommen habe und
der Rechner
antwortet. Geht das? Das ist ja Wahnsinn. Das ist mit simplen Tricks kann man Leute immer noch total begeistern. Ja, also das war schon sehr, sehr überraschend. Ja, und das Interessante ist, wenn man sich das jetzt anguckt, dass das lokale Loopback-Interface sozusagen, bei IPv6 ist das ...:.:1, das hat /128. Das heißt sozusagen, die 128 ersten Zahlen sind fest, die dürfen nicht geändert werden. Und wir haben ja gerade gelernt, 128 Stellen hat die IP-Adresse. Das heißt, es gibt nur diese eine Adresse. Obwohl es jetzt so viele Adressen gibt, gibt es nur noch eine für das. Also da haben wir echt Verlust gemacht. Von 16 Millionen runter auf eine, das finde ich schon.
Wobei ich das, glaube ich, auch in dem geschuldet, weil mit diesen 127er-Adressen konnte man ja auch Schindluder treiben. Ja. Also wer da im Prinzip in seiner Firewall oder sowas nicht passend konfiguriert hat und die 127.42.42.42 durchgelassen hat.
Na, aber eigentlich hätte der Router, das ist keine private API. Ja.
Also nee, im Routing oder sowas klappte das nicht, aber wenn du auf dem Rechner drauf warst,
ach so.
Und wolltest einen Dienst kontaktieren, der gesperrt war, dann hast du das eben nicht über die Punkt 1 gemacht, sondern eben über die Punkt 42. Mhm. Und weil das diese Mehrdeutigkeiten ist immer so das Stichwort, was zu Problemen führen kann.
Ja.
Und da hat man hier sich sinnvollerweise, finde ich, dafür entschieden, dass der eine Rechner eine Adresse hat.
Genau. Ja, und das ist aber auch, ich glaube, einer der Punkte, wo wirklich man von einer IP-Adresse sprechen, IPv6-Adresse sprechen kann.
Hm.
Also im Sinne, also wenn man sozusagen diesen, also von der IPv4-Welt herkommt und sagt, eine Adresse,
genau.
Da ist es hier auch so, dass sozusagen, es gibt jetzt eine Loopback-Adresse, die ...:.:.1. Aber wenn ich eben hier an meinen WLAN-Anschluss jetzt hier gucke, der mit seiner FE80-Adresse, also mit der, um bei der zu bleiben, der hat dann eine /64 stehen. Das heißt sozusagen, ich kann, also sozusagen die ersten 64 Stellen meiner IP-Adresse sind wieder fest und die letzten 64 Adressen sind variabel. Also sozusagen, ich habe jetzt hier keine Adresse in dem Sinne gekriegt, sondern eben ein Netzwerk, also das, was auch vorhin im Chat gesagt worden ist. Ich habe jetzt quasi ein komplettes Netz vor meine Füße geworfen bekommen und könnte damit jetzt eventuell was machen.
Nee, also an der Stelle würde ich sagen, ist es wirklich fest und dein Rechner hat in diesem Link-Local-Netzwerk, was eben definiert ist als FE80/64,
ja, okay, stimmt,
hast du nur diese eine Adresse, wohingegen für diese öffentliche Adresse, da kommt es immer ein bisschen drauf an, ob wirklich der Endrechner dann nochmal viel zugewiesen bekommt. Oder ob eben auch dieses Netzwerksegment in /64 ist, in dem man sich da bewegt.
Also war ein bisschen falsch, okay. Ich war zu euphorisch, aber sozusagen zumindest das Netzwerk, in dem ich jetzt mich tummle.
Genau.
Das ist jetzt ein das /64, also
da ist viel los.
Das könnte man sagen, doppelt so groß wie das IPv4.
Ja. Das ist wahr. Du hast im Prinzip jetzt gerade mehr lokale IPv6-Adressen. Also, nee, nicht doppelt so viel.
Nee, deswegen habe ich das war ja genau, das war so mein, so mit Augenzwinkern. Du hast also, man hat sich von 2 hoch 32 weiterentwickelt zu 2 hoch 64. 60,
genau.
Und das sind, Also 10 hoch 19 Adressen, das sind dann auch wieder viele. Also
ja, du hast 6 Millionen mal, nee, 4 Milliarden mal so viele Adressen mehr jetzt bekommen, nur innerhalb des lokalen Netzwerkbereichs.
Genau.
Ja.
Also Trillionen sind es, also das hätte man noch wissen können.
Aha, okay.
1,8 Trillionen Adressen, mit denen man jetzt sozusagen daheim einfach hier arbeiten kann.
Also zu Hause.
Mein Hausnetzwerk sozusagen, genau. Also das ist eben jetzt quasi schon der große Unterschied zu vorher, dass man eben jetzt mit Netzen arbeiten kann eventuell.
Genau, das finde ich auch aber ein guter Zug, der da eingeplant wurde, dass man halt nicht mehr, so feingranular runtergegangen ist und gesagt hat, hey, am Ende ist es irgendwie der eine Rechner und der soll sich mal zufrieden geben mit der einen Adresse, sondern es ist eben ja der Endanwender geworden, der sich bei seinem ISP einbucht und da eine Adresse bekommt und dahinter vielleicht mal noch 3-4 mehr, also mindestens ein Router und Drucker und noch 2 Millionen andere nette IoT-Devices verwenden will und die brauchen natürlich auch alle ordentliche internetfähige Adressen. Und das ist, dem hat man da einfach Rechnung getragen und deswegen sollte einem der Internetprovider so ein Strich-64-Netzwerk geben oder unter Umständen auch noch mehr.
Genau.
So dass man zu Hause im Prinzip auch diese, wie viel,
1,8 Trillionen Adressen.
Genau, also rund 2 Trillionen Geräte zu Hause betreiben kann.
Genau.
Ohne da irgendwie in Schwierigkeiten kommen zu müssen oder jemanden fragen zu müssen.
Ja. Zur Not fragt man seinen Provider, dass man noch ein weiteres Netz braucht, dann hat man nochmal 2 Trillionen.
Ja, genau.
Und ich denke, das ist auch durchaus easy. Also dass da also noch ein anderes Netz zu kriegen ist kein Problem.
Naja, das ist die Frage im Prinzip, wie locker und organisiert ist der. Ich glaube, so einen großen Anbieter wie Vodafone oder sowas wird das schon vor Herausforderungen stellen, wenn die plötzlich an einem Anschluss kein /64, sondern /63 rausgeben sollen, weil sie dann wieder Sondereinträge und irgendwas machen müssten. Aber grundsätzlich ist es nicht abwegig. Ich glaube, hier im Rahmen des, wo ich mein Surfer habe, bei Netcap, ich glaube, die geben in /48 raus.
Genau. Also das ist eigentlich relativ häufig, das gemacht wird.
Das ist dann so diese gängige Größe. Das heißt, ich kann exorbitant viele Adressen schon alleine für meinen Rechner, für diese eine virtuelle Maschine vergeben.
Ja, und es ist, ich kann mich erinnern, die Bundeswehr, die hat also auch schon vor einiger Zeit sich mit IPv6 beschäftigt. Mhm. Und die hatte 2009 mal gesagt, sie hätten gerne ein größeres Netzwerk. Und die haben damals bei der RIPE, also bei dieser Adressregistrierungsbehörde oder wie man das nennen will, gesagt, sie hätten gerne ein /32-Netzwerk. Das heißt sozusagen, also die ersten 32 Stellen sind fest und die letzten 96 können sie dann frei benutzen und das heißt, es ist eine also mehrere Quadrilliarden Adressen, die sie sozusagen benutzen könnten, oder also rund 8 mal 10 hoch 28 Adressen, die sie frei vergeben können. Also das ist durchaus auch eine Hausnummer.
Ja.
Das haben wir damals auch viele gestaunt und geschluckt, als sie da gesagt haben, hier, wir haben den Bedarf. Und ich weiß auch gar nicht, ob sie das gekriegt haben.
Aber es ist halt im Moment, glaube ich, an der Stelle auch so ein bisschen Goldgräberstimmung und jeder nimmt sich, also es gibt viel zu vergeben, viel zu verschenken und dementsprechend greift doch jeder groß zu, ähnlich wie das eben bei V4 am Anfang war und wo eben IBM und Apple da so ein Strich-8-Netzwerk bekommen haben. Und was man, glaube ich, jetzt bei IPv6 schon mitmacht, ist so diese Segmentierung. Also es gibt wohl, glaube ich, eben für die Kontinente, dass man so ein bisschen sagen kann, der ist dort und der ist dort. Aber eben, es gibt massenweise Adressen und so unwahrscheinlich ist es auch nicht, dass eben auch viele verwendet, viele gebraucht werden, weil man natürlich von den Anwendungen her auch ganz anders jetzt von der Denkweise herangeht. Sowas wie eben Geräte, die wechseln können, also dieses Multi-Homing, also dass ein ein Gerät in mehreren Netzwerken unterwegs ist, beziehungsweise von Netzwerk zu Netzwerk wechselt und solche Dinge, wo man unter Umständen eben auch anders mit diesen IP-Adressen umgehen will, umgehen muss. Und da ist eben noch gar nicht so, oder da kommt eben dann auch dieses Feld mit diesen ganzen Internet of Things-Geschichten, wo hoffentlich jedes kleines Gerät ordnungsgemäß sich so eine IPv6-Adresse nimmt und dass man das gezielt identifizieren und ansprechen kann und nicht noch irgendwelche komischen NAT-Geschichten oder Ähnliches noch dazwischen hängen. Ja.
Na, ich hatte jetzt nur gerade geguckt, also es gibt so eine Seite, die ich gerne für sowas nutze, das ist die von Hurricane Electric. Und die hat auch den schönen he.net, gut zu merken. Und die haben so verschiedene Dienste, also unter anderem gibt es da eine Seite, also so eine Unterseite, die heißt bgp.he.net. Und da hatte ich jetzt nochmal geguckt, also wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, über diese 2A02-Adresse, die ich habe. Also diese zweite, die jetzt mein Gerät hat. Und dieser Präfix, also 2A02, Doppelpunkt, Doppelpunkt, also der Rest quasi mit Nullen, ist hier zugewiesen der SES Astra, die in Luxemburg sitzt. Also die scheinen sozusagen diesen Präfix quasi zu verwalten und dann das eventuell jetzt weiter nach unten zu verteilen.
Und kannst du mal gucken, wer die 01 hat?
Kann ich auch machen.
Das?
Niemand.
Niemand?
2A01 did not return any results, sagt er hier. Aber es kann, ich muss nochmal,
muss doch also mal. Also ich bin relativ sicher, dass ich zu Hause die 2A01 habe.
Also ich guck mal.
Ich kann dir jetzt leider meine IPv6-Adresse von zu Hause nicht aus dem Kopf sagen. Die.
Echt? Also es gibt hier einen Präfix 2A01 Doppelpunkt 110 und dann irgendwas dahinter, der gehört Microsoft UK. Also da wäre es jetzt wahrscheinlich wirklich interessant zu wissen,
wie es danach weitergeht.
Genau.
Genau. Richtig. Und wo waren wir vorhin alle stehen geblieben? Wir hatten jetzt diese das lustige Adressmuster oder wie eben die Adressen jetzt aussehen. Die Verteilung.
Genau. Also nur jetzt, also jetzt habe ich noch weitergeguckt, also die 2A02810, also 8100 und dann das Netz dahinter sozusagen, das gehört Vodafone Kabel Deutschland.
Ah, okay. Das wird dann genau das sein, wo ich halt drin hänge.
Genau, das kann auch sein, dass das bei dir das auch mit ist.
Ja.
Genau. Ich gucke nochmal hier V6 Präfix 2A, genau. 2A01800 und 2A018FF gehört auch Vodafone. Der Vodafone Group Services GmbH. Genau, also der quasi, das wird dann das Netz sein, wo du.
Wo ich dann regulär eine Adresse bekomme. Also auch ich jetzt daheim an meinem Anschluss wirklich eine internetfähige Adresse habe und nicht wie es zu V4-Zeiten oder auch jetzt eben noch mit IPv4 ist, wo ich eine Adresse bekomme, die nicht im Internet gültig ist. Das heißt im Prinzip, ich kann da mit dieser Adresse innerhalb des Vodafone-Netzes operieren, kann da eben noch die Gegenstelle erreichen und solche Dinge. Aber mich kann über diese IP-Adresse niemand erreichen, weil die einfach im Internet nicht gültig ist. Das ist aber ähnlich wie im Prinzip auch diese FE80-Adressen. Die kann ich auch im Internet nicht finden. Die sind halt immer nur link-local. Und dementsprechend ist am Ende des Kabels Schluss damit. Und jedes Kabel hat eben wieder, fängt wieder von vorne an. Und dementsprechend ist das halt nicht zuordnenbar, wer das sein soll.
Richtig.
Genau. Aber eben, das ist so dieser Anfang in die Adressvergabe. Oder hast du noch was anderes?
Nee, also ja. Nee, was ich noch so, also worauf ich hinaus wollte, ist noch so die Frage, wie komme ich jetzt zu einer IPv4-Adresse und auch wie komme ich zu einer IPv6-Adresse? Also das sind vielleicht nochmal interessante Sachen, die man beleuchten kann. Ich überlege noch gerade, ob wir jetzt sozusagen zur Struktur der V4-Adresse, V6-Adressen erstmal alles Wichtige gesagt haben.
Eigentlich ja. Also dass das im Prinzip diese jeweiligen Anzahl von Bytes sind. Bei V4 waren es 4 Byte, bei V6 sind es 16 Byte. Die Struktur mit diesem Netzwerk, dass das im Prinzip jetzt auch klar ist.
Ach so, eine Sache wollte ich noch sagen, was jetzt bei IPv4 nicht wirklich vorgeschrieben ist, aber was ich glaube ich sozusagen als Best Practice könnte man sagen, so verwendet wird, ist, dass die, dass man das, das also die Trennstelle zwischen Präfix und Suffix, also zwischen Anfang und Ende genau in der Mitte macht. Also sozusagen, also so, das ist, wie gesagt, das ist jetzt keine, also es steht nirgendwo in dem Standard geschrieben, dass es so gemacht werden muss. Man kann das auch anders handhaben, aber sozusagen standardmäßig es ist immer so, dass man sozusagen die ersten 64 Stellen ist der Präfix und die letzten 64 Stellen sind dann sozusagen der Suffix. Und da gibt es auch so einige Leute, die auch versuchen, das so bei V6.
Ja, das ist so festgelegt, dass die vergebenen V6-Adressen nur diese 64 Dinger sind. Hm. Und hinten dran ist eben dieses Auswürfelgeschichte und so weiter. Also es ist richtig schon im Standard festgelegt, dass die letzten 64 Bit am Host hängen. Also dass darüber der Host verfügt. Und das Kleinste, was jemandem zugeordnet werden kann, ist eben in Strich 64. Also das so rum, genau, bei V6.
Genau, aber also wie gesagt, ich glaube, was nochmal eine interessante Frage ist eben, also wie komme ich jetzt zu einer IPv4-Adresse?
Genau.
Also da gibt es ja verschiedene Wege, wie man dazu kommen kann, glaube ich.
Ja, also der klassische Weg, glaube ich, auch wieder zu den Anfangszeiten war, man gehe zu seinem Admin und lasse die sich aufschreiben.
Genau, also das ist ja richtig, das ist in der Tat so, dass man das, wenn ich früher aus irgendeiner Firma gekommen bin, Und da gab es nichts anderes, da ist man halt irgendwie zur IT-Abteilung, zum Administrator gegangen und er hat dann muffelnd in der Ecke irgendwie ein paar wirre Zahlen aufgeschrieben und die musste man dann in seine Konfiguration eintragen, richtig?
Ja, so waren ja die Anfänge und dann gab es eben diese Zusatzdienste in DHCP. Hm.
Genau. Also wie gesagt, ich habe auch vom Admin erstmal, der Admin musste aber, woher hat der Admin jetzt gewusst, welche Adresse ich kriegen soll?
Der hat im besten Falle eine ordentliche Tabelle gepflegt.
Eine Excel-Tabelle.
Ja. Im schlechtesten Falle hat man Pech und musste nochmal hingehen, weil man eine gleiche Adresse hatte, schon mal die jemand anders
hat. Ja, weil das sollte ja möglicherweise nicht passieren, dass man zwei gleiche Adressen hat. Und das ist aber auch gerade in diesen Setups nach meiner Erfahrung immer mal wieder passiert, dass Leute gesagt haben, auch was der Typ erzählt, ist mir völlig egal, ich kenne mich aus mit Computern. Ich nutze mal meine eigene Adresse. Also ich meine, wenn dann klar ist, was das Gateway ist und so weiter, also wenn sozusagen die Informationen zum Netzwerk da sind, kann ich mir quasi frei eine Adresse auch da eintragen. Also und muss nicht die nehmen, die mir der Typ da auf den Zettel aufgeschrieben hat.
Genau, das ist klar. Wenn der Router nicht ordentlich gepflegt ist und dort auch unbekannte Adressen rausschmeißt, sondern einfach alles, was in dem Segment ist, durchreicht und man nicht unglücklicherweise einen Konflikt erwischt, also wo jemand anders wirklich schon diese Adresse benutzt, dann kann man alles x-beliebige. Da muss man nicht diesen Weg vorher gehen.
Genau.
Da kann man auch vorher ein bisschen, also wenn man sich die 5 Minuten Zeit nimmt, mit Wireshark auf dem Netzwerksegment erstmal ein bisschen lauscht, was es da so alles gibt und wer da am häufigsten angesprochen wird, da kennt man die Struktur und kann sich da auch selber bedienen. Richtig.
Genau.
Ja, und aber dann gab es aber das hat sich, genau, schon ein bisschen als ungünstig, unpraktisch erwiesen, vor allen Dingen dann auch in größeren Firmen oder auch von der Konfiguration bei Druckern zu Hause oder sowas, da immer diese ganzen Sachen eintippen, weshalb man dann übergegangen ist und hat so einen Dienst gemacht, DHCP. Oder es gab auch vorher schon so einen Dienst BootP,
dieser Microsoft Ding. Also war das, ist es nicht von Microsoft gekommen?
Kann sein. Also irgendwie, also ein recht primitives DHCP war das, also so Vorgänger, über den man sich eine Adresse besorgen konnte. Genau. Praktisch war das auch kein Hexenwerk, sondern dafür hat man nur diesen Mechanismus genutzt, diesen ich spreche alle Rechner an und hat dann eben genau auf dieser Broadcast-Adresse mal kurzerhand ins Netzwerk alle Rechner angesprochen und hat versucht, dort einen gezielten Dienst zu erreichen, eben diesen BootP-Dienst beziehungsweise diesen DHCP-Dienst. und hat bei dem sich, hat sich im Prinzip bei dem gemeldet, hier, ich bin neu, ich bräuchte mal was. Mhm. Und der wiederum hat bei sich in der Tabelle nachgeguckt und er hat entweder Freiadressen vergeben können oder es war auch die Möglichkeit, statische Zuordnung zu machen, ja, und sagen konnte, wenn einer mit der MAC-Adresse kommt, dann gib ihm das und das. Mhm. Und dann hat der im Prinzip geantwortet, ey, hier, du kannst die Adresse verwenden und am besten hat er noch ein paar Zusatzinformationen mitgeliefert.
Mhm. Bei MAC-Adresse, das ist halt so ein Begriff, der irgendwie verschiedene Bedeutungen hat. Und
echt?
Ja.
Okay.
Na, ich bin vor kurzem in einer Diskussion mit jemand anderen drüber gestolpert. Da ging es auch um Macs in dem Fall, also MAC.
Genau.
Und also im einfachsten Fall denkt man an einen Mac, an sozusagen einen Computer mit dem angebissenen Apfel. Also das ist sozusagen die erste Frage. Ja, in dem Fall war halt die Frage, was bedeutet ein Mac? Also da war sozusagen, ich glaube, die Assoziation von der anderen Seite, dass das eine MAC-Adresse ist, aber das passt in die Aussage. Und es gibt also diese sogenannten Message Authentication Codes, die in der Kryptographie eine Rolle spielen, es auch diesen HMAC gibt, also diesen HMAC quasi, den man vielleicht schon mal gehört hat. Und da hat das natürlich eine ganz andere Bedeutung als die Media Access Control.
Ja,
da, also diese Adresse, die sozusagen mein Hardware-Gerät hat.
Hm. Genau. Das ist eben das Internet und Schichten. Da ist eben auf der zweiten Ebene, also ganz unten sind halt diese elektrischen Geschichten. Dann kommen die Frage kommuniziert man direkt auf dem Kabel. Mhm. Und da wird meist Ethernet gesprochen. Es gibt aber auch noch andere Protokolle. Aber für dieses Ethernet-Protokoll gibt es eben genau diese MAC-Adresse, die hat irgendwie eine unrunde Stellenanzahl. Also die 48 hat mehr.
40 würde ich jetzt mal so aus dem Kopf sagen.
Ja, das passt. Also nicht 16 und nicht 32, aber auch nicht 64.
Genau. Also
und diese Adresse, dafür gibt es, was ich vorhin eben erzählt hatte, da gibt es auch diese Vergabestelle, bei der man sich diese Segmente, diese Bereiche besorgen kann. Mhm. Und eigentlich sollte es so sein, dass jedes Gerät, was verkauft wird, eine feste MAC-Adresse drin hat. Also dass das, wenn es irgendwie kommunizieren will, ordnungsgemäß arbeiten kann, ohne eben mit einem anderen Gerät in Konflikt zu stehen. So. Mhm. Das ist auch nicht immer so und auch diese MAC-Adresse ist änderbar. Das ist, die war, glaube ich, in den frühen Zeiten mal wirklich fest eingebrannt, aber irgendwann ist die dann nämlich auch änderbar geworden, dass die praktisch auch nur als Software hinterlegt war und man da auch seine passende MAC-Adresse wählen konnte, um in Netzwerke hineinzukommen. Und mit dieser MAC-Adresse geht ein Gerät auf Sendung innerhalb eines Ethernet-Netzwerks, packt in seine Nutzdaten dort die IP-Daten rein und schreibt da, weil es eben noch keine IP-Adresse richtig hat, erstmal solche Blindadressen rein wie 00000 beziehungsweise eben diese Broadcast-Adresse 255.255.255.255 und spricht einfach mal alle an. Und im Idealfall reagiert ein DHCP-Dienst, im ungünstigen Fall mehrere. Wenn die sich da nicht ordnungsgemäß hintenrum synchronisieren, dann kommt da ein bisschen Kauderwelsch raus. Also das habe ich auch hier in der Uni erlebt. Aber im Idealfall kommt da eine eindeutige Antwort zurück, die da eben lautet, das und das ist die Adresse, die du hier verwenden kannst.
Aber ich meine, das ist auch so ein schönes Spiel für Angreifer gewesen. Wenn du deinen eigenen DHCP-Server betreibst und die schneller antworten kannst als der andere, dann vergibst du die Adresse und leitest sozusagen eventuell die Kommunikation über deinen Rechner. Und naja, kann man dann halt gucken, was die dann so machen. Also das ist halt dann auch ein interessanter Angriff gewesen.
Gewesen und ist es
ja auch jetzt. Und ist es immer noch, ja, also je nachdem, wie das Netzwerk aufgesetzt ist.
Genau. Das ist das, wo man nämlich auch aufpassen sollte, dass man bei diesen Broadcast-Adressen innerhalb eines Netzwerks auch filtert. Also da, wo im Prinzip das Kabel in der Wand endet, sollte spätestens mal ein Filter sein und nicht irgendwie allen Kram durchlassen.
Genau.
Damit man eben nicht irgendwie Sachen umbiegen kann. Und eben auf dieser Ebene spielt ja auch noch diese ARP, Address Resolution Protocol, mhm, wo im Prinzip genau dieses, wem gehört welche IP-Adresse, oder ja, also wie heißt die MAC-Adresse, diese Ethernet-Adresse, zur IP-Adresse, diese Abfrage da laufen kann, mhm, wo man nämlich auch mal flott sagen konnte, ach, übrigens, das bin ich.
Genau.
Und dementsprechend sind dann auch die interessanten IP-Datenpakete bei einem selbst vorbeigekommen und man konnte da mitlesen oder eben auch andere Dinge tun. Mhm. Ja. Und das war so in gewisser Weise noch eine recht zweigeteilte oder eben auch statische Konfiguration bei IPv4. Und da es aber bei IPv6 so wahnsinnig viele Adressen gibt und man natürlich auch von Anfang an immer wieder dieses Konfigurationsproblem gesehen hat, also dass das heutzutage definitiv nicht mehr statisch, mhm, also oder händisch gemacht werden kann, hat man sich eben diesen schönen Mechanismus ausgedacht, dass man gesagt hat, hey, auf jedem Netzwerkkabel, jeder Anschluss, den es da gibt, gibt es diese Adresse FE80,
genau,
und so weiter, mhm, bis zur 64. Ab da an werden, glaube ich, Nullen aufgefüllt, mhm, und hinten dran hängt die MAC-Adresse, die eindeutig sein sollte. Mhm. Also klar, da kann es auch zu Kollisionen kommen, wenn irgendwas wieder dem Standard passiert ist. Aber im Allgemeinen ist das eindeutig und damit ist jedes Gerät erstmal einsatzfähig. Jedes Gerät per se, wenn es sich aktiviert, ist es auch schon einsatzfähig für IPv6. Und das macht nämlich IPv6 auch wesentlich schöner gegenüber IPv4, weil man da gar nicht so diese Konfiguration machen muss oder gar nicht erst diesen großen Tanz vollführen muss, um in irgendeiner Form einsatzfähig zu sein. Genau.
Genau.
Aber danach geht es ja im Prinzip, mhm, noch weiter, denn dabei sein ist nicht alles. Mhm. Man will ja auch in dem Sinne weiterkommen.
Okay.
Denn das ist das, aber das hatte sich ja vorher schon auch im Rahmen von IPv4 mit etabliert gehabt, dass es dieses Bonjour und bei von Microsoft, wie hieß da, dieses also dieses Neighbor Discovery gab, wo man im Prinzip so erkennen konnte, wen gibt es denn noch so alles und wer ist denn hier noch so und was gibt es denn für Dienste, dass auch regelmäßig einige Dienste im Netzwerk rumschreien, ach, mich gibt's hier, mich gibt's hier, mich gibt's hier. So diese Windows-Freigaben, die da angekündigt werden, diese Announcements. Aber auch Drucker, die sich da regelmäßig melden und sagen, hey, mich gibt's, mich gibt's. Und umgekehrt gab es da auch eben solche Protokolle, mit denen man da einfach ins Netzwerk reinschreien konnte und worüber da die entsprechenden Geräte gesagt haben, hey, ich mache dieses und ich habe das und das und solche Sachen. Und das hat man auch ein bisschen bei IPv6 mit eingebaut, dass man zwei solche Spezialadressen vorgesehen hat, über die man mindestens alle Geräte ansprechen kann. Jetzt muss ich bei mir auf den Zettel gucken, weil ich die Dinge auch einfach nicht auswendig weiß. Diese,
weißt du hier, FF01, Doppelpunkt, Doppelpunkt 1.
Also FF02.
Oder das 02, also ich meine, es kommt drauf an, also was du jetzt,
ich hab,
ja, FF02, richtig, jetzt war ich falsch.
FF02, Doppelpunkt, Doppelpunkt 1.
Genau.
Spricht, darauf sollten alle Geräte reagieren und wenn man da mal ein Ping loslässt, im besten Fall nur ein Ping-Paket rausschickt, sollten einem alle Geräte antworten, die in diesem Netzwerksegment da sind oder an diesem Netzwerkkabel hängen. Also wir sind da auch wieder so bei so einem Link-Local-Adresse. Ja. Und noch das andere Coole, was es nämlich gibt, ist dann hinten die 2. Und darüber kann man nämlich seinen Router finden. Also wenn man total unwissend in irgendein IPv6-Netzwerk reinstolpert, kann man kurzerhand sich eben auf diesen auf diese Art und Weise, wie ich es vorhin beschrieben hatte, sich die eigene Adresse bilden und pingt dann mal alle Router im Netz und bekommt dann plötzlich Rückmeldungen von allen, die einen Weg nach draußen haben und kann sich bei denen dann wiederum erkundigen, wie es denn weitergeht. Das im Prinzip, der Router ist ja der Knoten innerhalb eines Netzwerkes, der eine Verbindung hat zu anderen Netzwerken, im Idealfall halt zur großen, weiten Welt im Internet oder halt einfach nur zum nächsten Sprung, zum nächsten Hop, der die Möglichkeit hat, weiterzukommen. Und so kann man auf diese Art und Weise so eine Autokonfiguration schon bei IPv6 einbauen, ohne dass man so einen Zusatzdienst also braucht von diesen DHCP. Und man hat dann auch noch eingebaut, dass sich auch diese Router selber melden, dass es solche Router-Announcements gibt, diese RA-Meldungen, die dann, je nachdem, wenn halt ein Netzwerk hinzukommt, dann schickt der Router eben wieder ein Router-Announcement durch und sagt, hey Leute, wenn ihr irgendwie in diese Ecke wollt, dann könnt ihr jetzt folgenden Präfix verwenden. Und hinten dran, dieser Rest, diese Adresse, der ist klar, der wird im Prinzip wieder gebildet über diese MAC-Adresse. Genau.
Ich weiß nicht, ob wir darüber jetzt reden sollten, aber wenn wir jetzt nochmal bei dieser Adressvergabe sind, hast du ja gesagt, dass es gibt quasi den Präfix, der da gebildet wird und am Ende wird dann quasi meine MAC-Adresse hinten angehangen, die sich ja auch im Zweifel nie ändert.
Genau.
Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen mal diesen verwegenen Plan vervollständigen sollte und mich mit meinem Rechner auch ins Internet, nach draußen, ins große böse Internet bewege, dann würde das ja heißen, dass meine IP-Adresse quasi immer für das Gerät die gleiche ist.
Und also genau, wenn du am gleichen Anschluss bleibst, sollte es im Idealfall dein Rechner über diese Adresse erreichbar sein. Das wäre schön.
Nein, nicht nur das, sondern es ist ja so, wenn ich jetzt von meinem Rechner jetzt hier zuklappe, aus dem OKJ weggehe und, keine Ahnung, mich jetzt ins Uni-Café setze und mich ins Uni-Netzwerk einlogge, was vielleicht auch hoffentlich IPv6 hat, was quasi wieder sozusagen mir eine IP-Adresse oder eine auswürfelt, die aber sozusagen am Ende wieder meine eindeutige MAC-Adresse drin ist, und dann gehe ich nach Hause und da habe ich wieder meine eindeutige MAC-Adresse und dann fahre ich in ein Hotel und habe wieder eine eindeutige MAC-Adresse. Das heißt sozusagen, jetzt jemand, also wenn ich jetzt sozusagen auf der anderen Seite eine Partei habe, die versucht, mich zu tracken, dann sieht die nicht nur, der ist immer wieder dann und dann online, sondern jetzt ist er gerade im OKJ-Netz online gewesen, jetzt ist er im Uni-Netzwerk online, jetzt ist er, keine Ahnung, bei Vodafone online gewesen, wahrscheinlich zu Hause bei seinem DSL-Account, und jetzt ist er, keine Ahnung, im Gasthaus Müller irgendwie ein Bier trinken und ist gerade online. Also das wäre ja sozusagen aus Sicht der Privatsphäre suboptimal, sagen wir mal so.
Das hat man ja auch erst spät erkannt, oder diese Schwierigkeit, dass hier witzigerweise eben genau das, der Suffix statisch geblieben ist. Und sich ständig eigentlich nur vorne dran der Präfix geändert hat. Und wenn man halt regelmäßig mit einem zentralen Dienst, nennen wir ihn doch mal die Google-Suche, kommuniziert, dann kann die Google-Suche relativ gut rauskriegen, wie diese, wo dieser Mensch sich lang bewegt. Und schon alleine nur dadurch, dass man IPv6 verwendet. Das ist halt das Ärgerliche daran gewesen. Und hat man später erst, also das ist erst, glaube ich, noch eine Nachbesserung, Nachkorrektur gewesen bei dem ganzen Standard, hat man das erst erkannt und hat da so eine Möglichkeit geschaffen, dass im Prinzip ein Rechner auch noch mehr Adressen haben kann.
Genau, also diese sogenannten Privacy Extensions, wenn ich das richtig in, also gibt es sozusagen diese IPv6 Privacy Extensions. Und also wo dann am Ende doch sozusagen der Suffix doch wieder ein bisschen mehr gewürfelt wird. Also ich weiß, habe jetzt im Vorfeld gar nicht geguckt, wie Linux das eigentlich macht. Also es gibt so Kernel-Parameter, wo du sagen kannst, hier bitte mal Privacy Extensions anschalten.
Genau.
Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es bei Windows so, dass die irgendwie jede Stunde mal ihre Würfel rauspacken, groß würfeln und dann dir eine neue Adresse unterjubeln. Also wie gesagt, ich müsste noch mal gucken, ich würde es dann auch in die Links mit reinpacken. Also dass man auch nochmal nachlesen kann, wie es bei Linux standardmäßig ist. Und dann,
kann's jetzt auch nicht sagen.
Dann hast du halt sozusagen immer wieder eine neue Adresse, die also so auch nach außen hin erstmal eine andere Adresse ist. Und da wollte ich eigentlich nochmal drauf hinaus, weil im schlimmsten Fall, also wenn ich mir jetzt sozusagen mein Rechner jetzt schon wochenlang hier stehen würde im OKJ und ich nur noch den nutze, um mal irgendwie, keine Ahnung, mich mal per SSH auf den Rechner einzulocken oder mal irgendwie Downloads oder vielleicht die Webseite hier betreiben würde, und dann kann es halt sein, dass durch dieses Raus, also sagen wir, grundsätzlich ist es so, dass die bestehenden Adressen werden nie gecancelt. Also sozusagen, wenn ich jetzt über meine IPv6-Adresse eine SSH-Verbindung laufen habe, dann bleibt die halt natürlich bestehen. Ich meine, das wäre auch blöd.
Ja, wenn
jetzt sagt,
jede Stunde.
Tschüss, weg mit dir. Also die bleibt bestehen. Aber sozusagen, der Kernel markiert dann, sozusagen macht einen Fleck an die Verbindung dran und sagt, für neue Verbindungen darf die nicht mehr verwendet werden. Und dann wird halt die neue gewürfelt, wird die neue benutzt und so weiter und so weiter. Und dann kann es halt sein, wenn du so einen Rechner hast, der irgendwie lange, also auch langzeitig Verbindung hat, der hat auf einmal 5, 6 IPv6-Adressen, die dann eben alle gleich aussehen mit 2, 4, 0, also in meinem Beispiel jetzt, 2, 4, 0, 2, und dann ist hinten irgendwie der Suffix ein bisschen anders, aber das ist durchaus was, wo man unter Umständen stolpert, wenn man das, diese Privacy Extensions eingeschaltet hat, dass man auf einmal von 2 Adressen auf 10 kommt oder so. Also das ist dann auch nochmal ein interessantes Feature. Ich meine, sobald die Verbindungen abgebaut sind, wird die Adresse weggeschmissen und dann ist es wieder in Ordnung. Aber es kann halt manchmal passieren, dass man irgendwie mehrere IP-Adressen an einem Gerät hat und sich vielleicht wundert, woher die kommen. Und das ist aber auch quasi ein Feature und kein Bug.
Ja. Also. Genau.
Es gibt das ja die Fachbegriffe der Informatik und demnach ist es ein Feature, alles das, was man abschalten kann. Ansonsten ist es ein Bug.
Ja.
Also ja, und das ist also sozusagen eben in dieser Diskussion, in dieser Überlegung mit rausgekommen, weil man gesagt hat, Mensch, man macht das Tracking ja eigentlich noch einfacher, weil du eben sozusagen jetzt nach der MAC-Adresse guckst und
genau.
Ja, und was ich halt sozusagen bei mir noch mitmache, ich habe so ein nettes Programm, das heißt MAC Changer. Und das quasi immer, wenn das Interface runter und wieder hochgefahren wird, wird auch sozusagen die ID-MAC-Adresse geändert. Und ja, und das Witzige ist, man kann sozusagen eine vollständig randomisierte Adresse angeben, was natürlich von außen wiederum unter Umständen dich erkennbar vielleicht macht. Also nur in dem Sinne, dass man weiß, okay, das ist keine echte MAC-Adresse, weil dieser OOI, diese Kennung da, die jemand sich vorher festgelegt hat, die unter Umständen nicht vergeben ist. Also du siehst dann halt, wenn die komplett zufällig gewürfelt ist, könnte es sein, dass du sagst, ich komme von einer Organisation, die es gar nicht gibt. Und deswegen kannst du hier auch, also es gibt so eine Datenbank dahinter, dann kannst du MAC-Changer sagen, bitte würfel mir eine MAC-Adresse aus, aber aus einem bestehenden Pool sozusagen von OEIs.
Also wenn du einen Apple-Laptop hast, dann lässt du im Prinzip auch einen verwenden, die aus dem Apple-Bereich kommt.
Ja, genau. Und es gibt auch, ich weiß gar nicht, ich glaube, bilde mir ein, dass die Android-Geräte auch standardmäßig so ab Android, keine Ahnung, irgendeiner Major-Version ist das auch standardmäßig angeschaltet haben. Also ich hatte mal sowas gelesen, aber keine Ahnung, ob das wirklich gemacht wird und wie es sich so auswirkt.
Ja, also grundsätzlich für den Endanwender ist es sinnvoll und notwendig. Auf der anderen Seite eben für einen Surfer, der hat halt seine feste Adresse und der bleibt.
Also das wäre sinnlos, Privacy Extensions anzumachen. So, übrigens habe jeder eine neue Stunde eine neue Adresse.
Ja.
Wobei, dann haben vielleicht so Dienste wie DynDNS wieder neuen Aufschwung.
Ja, ist gut möglich. Ja, jedenfalls hinten dran, also das ist das, bei IPv6 sollte man sich nicht die Adresse aufschreiben, weil das schon zu lange dauert und unter Umständen, wenn man fertig ist, hat die Adresse sich schon wieder geändert. Es ist einfach da gängig, dass sich das ständig irgendwie wechselt. Aber eben auch dadurch halt die Möglichkeit, durch dass so viele Adressen an dem lokalen Strang verfügbar sind, an dem lokalen Netzwerksegment, ist es eben auch, dass diese Adressen ganz gut dadurch, also oder dass dieses Zusammenspiel dadurch der Rechner halt erleichtert wird.
Richtig.
Ja.
Genau. So. Jetzt, ich sag mal, wenn ich so an meine, also ich versuche immer noch ein bisschen an meine IPv4-Welt zu denken, die bin ich ja schon gewohnt und die funktioniert also die so schön seit Hunderten von Jahren. Jetzt habe ich ja quasi meinen Home-DSL-Router zu Hause, der weiterhin NAT macht. Und macht er jetzt auch, gibt es NAT V6? Kann ich jetzt NAT V6
einschalten? Ich glaube, da gibt es auch irgendwelche solche Vorstöße.
Ja.
Grundsätzlich ist das ja kein Ding. Also wenn man sich noch mal überlegt, was das NAT beim V4 gemacht hat, das kann man auch eins zu eins übertragen.
Ich musste nur jetzt lachen, weil man hätte eigentlich jetzt Jörgs Augen, also Gesichtsausdruck fotografieren müssen. Und ich glaube auch, wenn ihr zu irgendwelchen Netzwerker-Treffen geht und dort nachfragt, wie man den NAT V6 machen kann, dann könnte es sein, dass die auch gleich irgendwie müssen gabeln und so weiter auspacken.
Ja, also dieses ganze NAT-Zeug ist hoffentlich auch mit diesem ganzen Verschlüsselungskram langsam mal tot. Denn vielfach beruhte dieses ganze NAT auch darauf, dass man in die Pakete gezielt mit reingucken konnte und sagen konnte, okay, ah, das ist jetzt immer noch diese Verbindung, es geht noch um den Inhalt, dann können wir das dem und dem zuordnen oder sowas. Im Extremfall war ja FTP so ein Protokoll, wo innerhalb der einen Verbindung ausgehandelt wurde, wie man sich dann mit der zweiten Verbindung dann kommuniziert. Mhm. Wo dann eben auch dieser Router, der das NAT übernommen hat, in die Pakete reingucken musste und entsprechend die Pakete verändern musste, damit dieser ganze Kram funktioniert. IAC war, glaube ich, auch noch so ein Protokoll, wo speziell die NAT-Unterstützung auf dem Router aktiviert werden musste. Und da gab es noch ein paar mehr. Und diese ganzen Schwierigkeiten, das will man nicht wieder von vorne anfangen. Bis dahin wäre es einfach auch wünschenswert, dass sich wirklich die Endgeräte erreichen können. Also NAT ist ja wirklich die Grenze gewesen, an der es nicht weiterging, an der wirklich die Internetprovider Schluss machen konnten. Und da war kein Weiterkommen. Also wenn ich das Ding gepinkt habe, dann war mitnichten, dass ich irgendwie weiterkam an den Rechner. Beziehungsweise mussten mit speziellen Regeln eingerichtet werden, oh, wenn der Port angefragt wird, dann leitet das an den Rechner weiter, genau. Und der Port bitte rüber zu dem anderen.
Sogenanntes Port-Forwarding.
Ja. Und lauter solche Spielchen muss man sich heute nicht mehr geben, sondern man kann das gezielt wirklich sagen, hey, hier den Dienst, also den Dienst mit der Adresse kannst du da und da erreichen.
Das könnte man natürlich fragen, ist das nicht voll unsicher?
Das, na, unsicher für was? Also, wenn man erreichbar sein möchte, dann sollte man eben auch erreichbar sein.
Ja, ja. Nee, ich meine, das wäre so eine Frage, die ich mir jetzt vorstellen könnte, die jetzt kommt, weil jetzt auf einmal alle, also bisher, weißt du, wenn ich so, ich habe mir ich bin quasi umgezogen in meine neue Wohnung, habe mir einen DSL-Router gekauft, habe dahinter, keine Ahnung, meinen Laptop angeschlossen und meinen Desktop und vielleicht noch die Rechner meiner Kinder und das sozusagen, die waren alle sicher, weil wir waren ja alle im eigenen Netzwerk, weißt du? Und niemand konnte von außen sozusagen in das Netzwerk eingreifen. Und jetzt kann die ganze Welt sozusagen meinen Rechner hacken. Und das ist ja voll unsicher, könnte man jetzt argumentieren.
Und direkt deinen Rechner erreichen, also deinen eindeutig identifizierbaren Rechner, beziehungsweise China-Anbieter mit Cloud-Lösung, so und so kann direkt seine Geräte erreichen.
Ja.
Ja und nein. Also das, die NAT war eben ein natürlicher Filter. Also so ein Ding, was ungewollt nebenbei halt auch gefiltert hat. Aber es gibt weiterhin bei IPv6 einen Filter.
Genau.
Also man kann auch immer noch an dieser Grenze des Routers blockieren.
Ja, also zum einen das und zum anderen. Also ich meine, ich glaube sozusagen der naive Blick mal auf die Rechner, die so gehackt werden, also die Consumer-Rechner, die alle in NATs waren, zeigt schon, dass diese Annahme grundsätzlich schon falsch ist, dass das NAT irgendwie sicherer macht. Also weil es kommt ja darauf an, woher die Angreifer kommen. Also die Angreifer nur über das Netzwerk jetzt direkt kommen. Aber selbst NAT ist jetzt kein Sicherheitsfeature. Also selbst das kann man noch irgendwie austricksen und viel Spaß damit haben. Also insofern, also das will ich nur sozusagen nochmal betont haben, dass das jetzt...
Dass ein Irrglaube ist, NAT würde in irgendeiner Form besonders Sicherheit bringen oder sowas.
Genau.
Also das, wer im Prinzip mit diesen Gedanken rangeht, der solle noch mal ein bisschen das Buch konsultieren. Denn das, worum es wirklich geht, ist, dass man einen ordentlichen Filter, dass man ordentliche Filterregeln im Rahmen der Firewall einrichtet und dort halt sagt, hier in mein Netzwerk lasse ich nur das und das und das rein.
Genau.
Genau.
Ja, und das ist dann eher sinnvoll.
Ja, sowas. Und nicht sich auf dieses... weil wir Adressen übersetzen, kann ja keiner drüber kommen.
Richtig.
Verdammt, der hat doch noch irgendwie einen anderen Weg gefunden und ist dadurch gedapst.
Richtig, genau. Ja, also deswegen, also sinnvoller sich halt quasi wirklich um die Sicherheit der Rechner im Netzwerk Gedanken zu machen und das im Router richtig, halt irgendwie paar Regeln einzutragen, als jetzt sich auf die vermeintliche Sicherheit des NAT zu verlassen.
Genau. Und am Ende hat das NAT eher gestört, als dass es geholfen hat. Und die Geräte, die heute ausgeliefert werden, also die Fritzbox, die lässt nichts durch. Also da ist von außen, sind die Rechner nicht erreichbar. Das muss ich wirklich gezielt sagen, dass das durchgehen darf. da kann nicht irgendwie plötzlich der China-Anbieter einfach mal so sein Endgerät kontaktieren.
Ja.
Oder sowas. Ja.
Und was für Erfahrungen hast du so bisher gemacht mit IPv6?
Teils. Also angenehme und störungsfreie, wo ich sagen muss, das hat mich nicht beeinflusst. Dann natürlich, als ich eingestiegen bin, ich bin halt sehr spät erst hinzugekommen, so vor zwei oder drei Jahren, als ich das dann bei mir richtig die Möglichkeiten hatte und das eingerichtet habe, war es natürlich Haare raufen und was ist das mit diesem ganzen Router-Advertisement und diese ganzen Adressen, was du halt vorhin so erzählt hast. Das war schon erstmal komisch. Bis dahin, dass bei V6 auch sehr komische Routing-Geschichten oder so diese Sachen auftreten können. Aber wenn man da wieder mal durchgestiegen ist und seine Netzwerkgrundlagen ein bisschen aufgefrischt hat, wie funktioniert eigentlich überhaupt Paketzustellung, dann ist das auch stimmig gewesen und hat gut geklappt. Bis dahin, dass ich jetzt auch sehe, dass viele Dienste, also sind geführt immer mehr geworden, dass die Webseiten über IPv6 erreichbar sind. Also was mir sehr damals schon aufgefallen ist, eben Heise, Google und solche Dienste, die
Datenkanal.
waren über IPv6 erreichbar, aber es sind gefühlt immer mehr auch eben so viele kleine Webseiten, die erreichbar sind. Und was mir halt persönlich auffällt, wenn ich mal irgendwo unterwegs bin, wo es überhaupt nicht funktioniert, also wo ich eben keine V6-Adresse kriege und deswegen zum Beispiel per SSH nicht die so richtig auf meinen Surfer komme. Solche Sachen. Aber insgesamt muss ich sagen, funktioniert das angenehm und störungsfrei. Und das fiel mir auch vorhin schon mal so ein, weil wir da auch diese Störung hatten. Es war auch mal der Umstand, dass bei Vodafone zu einer Zeit die IPv6 funktionierte, aber V4 nicht.
Oh.
Ja. Es fiel eben dadurch auf, dass eben so gewisse Hosts nicht erreichbar waren und da ist mir dann eben aufgegangen, hier hat sich irgendwie die V4-Konfiguration verklemmt, also der DHCP oder sowas hat da keine Adresse rausgegeben von Vodafone, aber über dieses ganze V6-Konfigurationsschema hat das halt mit den V6-Adressen geklappt und so konnte man eben darüber halt surfen. Aber eben auch nur in einem begrenzten Bereich des Internets erreichen, weil eben nicht alle halt über V6 erreichbar sind.
Ja.
Genau.
Na, ich hatte gerade geguckt, also beim Datenkanal kann man auch sehen, dass, also wir haben eine, also unser Präfix ist 2A03, Doppelpunkt 4000. Ja. Und ja, wenn man dann guckt, stellt man dann fest, das gehört der Firma NetCap GmbH. Also dann ist es auch easy natürlich rauszufinden. Wie auch bei V4 natürlich, bei welchem Provider wir sind. Also
ja.
Ist halt, also in dem Falle NetCap und
gut, das ist das, also an die sich haben, kein Hexenwerk, da brauchen wir nur einen DNS fragen.
Genau, und sowas. Ja, also und die haben, also standardmäßig bieten die V6 an. Also,
genau.
Also, weil ich hatte es jetzt bei, hatte jetzt vor kurzem einen anderen Server eingerichtet und ich weiß gar nicht, also ich war sozusagen einfach für mich davon ausgegangen, dass V6 funktioniert und irgendwie ging das alles nicht. Ich habe mich gewundert, was das ist und habe aber auch dann gesehen, nee, der hat keine V6-Adresse und ging auch alles nicht. Und dann habe ich ein bisschen rumgesucht und dann in der Dokumentation von dem Provider stand drin, ja, man muss irgendwie enable-v6, es gibt so einen Befehl eingeben und dann wird es aktiviert. Und dann habe ich also enable-v6 eingeben, Rechner neu starten und dann war es da.
Okay.
Und das, also ich musste noch mal schreiben, warum sie das nicht einfach von vornherein anmachen. Also,
naja, es ist halt auch so ein Sicherheitsding. Das ist im Prinzip, wer nicht darauf gefasst ist, dass er IPv6 hat und dementsprechend auch seine sämtlichen Dienste über IPv6 konfiguriert.
Naja, aber wir sind im Jahr 2020. Ja,
das ist richtig. Also das sind definitiv auch Leute, die sollten besser diesen Surfer kündigen und wieder daheime erstmal proben und üben. Aber das ist natürlich eben so eine Schwierigkeit, das war auch so in dieser Übergangszeit, dass Dienste plötzlich über V6 erreichbar waren, über V4 war die Firewall dicht gemacht, aber über V6 konnte man problemlos den Dienst erreichen.
Ja.
Solche Schwierigkeiten waren das. Aber in der heutigen Zeit sollte das einfach keinen mehr überraschen und jeder, der eine Firewall konfiguriert, sollte auch mit dran denken, dass es V6 gibt und dass man auch da entsprechend die Konfiguration hinterlegen muss. aber eben auch, es ist ein bisschen aufwendiger geworden im Prinzip von der Verwaltung, von der Organisation her, aber eben auch schöner. Also das, was wir halt jetzt auch noch nicht angesprochen hatten, was diese Möglichkeit ist auf Surferseite, dass man nicht nur mehrere Adressen zur Verfügung hat, sondern sie in dem Sinne auch für jeden Dienst verwenden kann. Früher ist ja auch diese Geschichte gewesen, da kamen im Web dann diese Virtual Hosts auf und dementsprechend hatte man das Problem, dass man eine IP-Adresse angesprochen hat, Port 80, gib mir mal /index und da kam halt irgendwas zurück, weil da einfach hinter dem Ding mehrere Rechner, also virtuelle Domains lagen, mehrere Webseiten verfügbar waren. Hat man ja auch erläutert im Rahmen von diesem HTTP 3, dass bei HTTP 1 dieser Host hinzugekommen war, dass man da gezielt sagen konnte, mit welchen Rechnern man reden wollte und so weiter. Die Probleme waren gelöst, die Probleme kamen wieder mit TLS oder eben SSL damals. Da war es nämlich dann auch so, dass man wissen musste, mit wem soll gesprochen werden. Okay, dann hat man das mit SNI gelöst, mit diesen
Server Name Identification.
Ah, danke. Das hätte ich jetzt gerade nicht zusammenbekommen. Und mit IPv6 kann man aber sauber jedem Dienst jetzt wiederum seine IPv6-Adresse zuordnen und kann damit ordnungsgemäß auch wirklich eine Adresse ansprechen und braucht nicht mehr diese Sonderverabredungen über eben einen Host-Header oder diesen SNI-Kram, Pre-Handshake. Sondern damit ist klar, wenn es zu der Adresse geht, dann dreht sich es um das.
Genau.
Und das hat jetzt für mich so ein bisschen noch die Erfahrung gewesen, diesen Mehraufwand, dass ich in meinem Nginx zum Beispiel für jeden Dienst, für jede Webseite, die ich laufen habe, also bei mir ist es ja dieses n.yoso und yoso und dann habe also, ich noch diverse andere Domains eingerichtet für Matrix zum Beispiel.
M.Joso.
Genau. Dass ich denen eine einzelne Adresse gegeben habe, über die ich dann natürlich entsprechend verwalten muss im Nginx. Aber Herrgott, also wenn das sich dann einmal eingespielt hat, dann läuft das genauso.
Ja. Nein, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, also ich hatte gesagt, wir als Bibelfreund, unser Verein, der hat quasi in Netze und unser Präfix, der ist 2A0B:F4C1. Leicht zu merken.
Okay.
Genau, also das ist unser V6-Präfix und wenn man da reinschaut, also wir haben eine, ich meine, da könnte man auch mal drüber reden, über ASs, also über generell über Routing ist eigentlich nochmal ein interessantes Thema, das mal auszutauschen. Also wir sind ein autonomes System.
Ja.
Also AS60729 ist unsere Nummer und das seht ihr auch, wenn ihr da reinguckt in die Präfixe, dass wir bei dem V6-Netz, das Netz 2A0B:F4C1:2, dann nochmal, also quasi eins in Stück abgeschnitten haben und das haben wir Digital Courage gegeben und das wird halt von diesem Verein Digital Courage, den der eine oder andere vielleicht kennt, mit verwaltet und die betreiben darüber wahrscheinlich auch einen Tor-Server. Ja, also und das kann man dann halt in dem Fall auch nochmal machen und ich denke da, also was ich schon im Vorfeld gesagt habe, also wir haben jetzt so ein bisschen so, ich sag mal, die Einführung, so eine IPv6-Einführung gemacht, so ein paar Grundbegriffe erläutert, aber also ich glaube, da ist noch so viel Interessantes, was man eigentlich noch mit erzählen könnte. Also weil man kann, also jetzt, also auch mit diesem sozusagen, wir verwalten ein Netz und dann kann man sozusagen ja sozusagen Router hintereinander stellen und sozusagen jeder Router nimmt sozusagen sich wieder einen Teil des Netzes mit weg. Also das müsste man das diese sozusagen technisch, genau, das müsste man, das finde ich noch recht interessant. Also es gibt ja auch dieses Stateless Auto Configuration, also S, L, ganz viel A's und C, keine Ahnung, für was das alles steht. Also wo auch der Router, also bisher ist es ja auch so, dass der Router bei IPv4 viel mit Statustabellen, also mit Stati arbeitet und das ist ja bei V6 auch nicht mehr der Fall. Also da sagt der Router hier, das sind diese Netzeigenschaften, kümmere dich um deine Adresse und lass mich in Ruhe. Also und das war's.
Ja, genau.
Und sowas. Also ich glaube, es gibt so noch ein paar Sachen, die man noch zu V6 mit erzählen könnte. Ich weiß nicht, ob die jetzt zu speziell sind, ob die zu tief gehen, aber also das, was wir jetzt so gemacht haben, war so ein bisschen Leichte Einführung, paar erste.
Genau, treffen wir uns nächste Woche zur Nächsten Sendung ja. Und erzählen dann. Denn grundsätzlich eben, was mir halt bei dem IPv6 wieder richtig begegnet ist, ist dieses Routing. Also wie komme ich von meinem Ethernet zu dem IP-Router und wie gebe ich dem die Adresse richtig weiter? Weil das früher bei V4 war das so ein bisschen stimmiger oder meist schlüssig. Bei V6 habe ich jetzt eben schon Konfigurationen gesehen, wo ich auch erst überlegt habe, was ist das für ein Schwachfug? Das funktioniert nicht, aber doch.
Es funktioniert, wenn doch geht Schwachfug.
Ja. Richtig.
Genau, aber deswegen, ich hatte im Vorfeld schon zu Jörg gesagt, ich vermute, die 2 Stunden werden nicht ganz reichen. Und genau. Also ich denke, vielleicht können wir uns nochmal zusammenschließen und überlegen mal, was wir noch zu V6 erzählen können.
Genau, dann machen wir eine IPv6-Quadratsendung.
Richtig, genau. Und da können wir vielleicht noch ein paar interessante Details erläutern und vielleicht auch bei der Adressvergabe und so weiter noch mal ein bisschen was so in die Tiefe gehen. Also es gibt da noch viele interessante Sachen, die man vielleicht erzählen kann.
Oder wer im Prinzip heute die Sendung jetzt einfach gehört hat und total interessiert ist, der springe mal auf die Seite datenkanal.org/mx. Dann landet ihr bei uns im Chat. Richtig. Und könnt uns nämlich auch eure Fragen hinterlassen. Dann können wir die nämlich auch direkt mal in der nächsten Sendung mit aufgreifen und erzählen oder eure Erlebnisse, eure Erfahrungen mit IPv6. Vielleicht sagt ihr, hey, das ist das hypercoolste und tippste. Wir haben damit das und das jetzt endlich umsetzen können. Oder, keine Ahnung, back to the roots und wir machen jetzt noch ordentlich IPv4 oder sowas.
Genau. In diesem Sinne, 2 Stunden sind schon wieder rum. Wir sind vielleicht schon gar nicht mehr auf Sendung.
Wissen wir jetzt auch nicht, jedenfalls im Podcast noch zu hören.
Genau. Einen schönen Sommer. Bis bald in 4 Wochen.
Genau.
Tschüss.
In dem Sinne. Tschüss.